Landstreich.
Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgarts. Folge 32. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landstreich. Besondere Location, würde ich sagen. Es ist tatsächlich auch nicht Lunchtime, sondern eher Breakfast-Time, würde ich sagen. Ich sitze in Esslingen in einem Wohnzimmer, hängt mit ein paar Terminverschiebungen zusammen, aber ich sitze hier bei der Alexandra Rudel. Schön, dass ich da sein darf in dem Fall.
Freue mich, dass du den weiten Weg aus Stuttgart auf dich genommen hast.
Genau, wir sind in Esslingen. Näher verraten wir es jetzt nicht. Nicht, dass hier dann die ganze Zeit Leute klingeln. Wir hatten ein anderes Date ausgemacht, aber das hat sich verschoben. Dann habe ich gesagt, ich roll doch einfach mal bei herrlichstem Wetter vorbei, leider mit dem Auto. Du kennst das Raster ja sozusagen bei mir in den Folgen. Der Gast, die Gästin darf immer sagen, woher wir uns kennen. Ich bin selber ein bisschen gespannt, muss ich zugeben.
Ja, ja. Also ich habe ja im Vorfeld andere Lunchtime-Podcasts schon angehört und deshalb konnte ich mich ein bisschen zumindest auf diese Frage vorbereiten. Das ist die einzige Frage, auf die ich somit vorbereitet bin. Und ich musste schon ein bisschen in meiner Erinnerung kramen, muss ich sagen. Ich bin auch gleich mal gespannt, ob du das Ganze validieren kannst. Es ist noch so ein bisschen diffus. Also ich meine, das war so rund um die Zeit, so ungefähr vor 10 Jahren, als ich mit Triathlon angefangen habe. Und irgendjemand aus dem BWCon-Kontext sagte mir, da gibt's den Elmar und der macht auch viel mit Startups und Unternehmertum. Und das ist ein ehemaliger Radfahrer und ihr zwei solltet euch mal kennenlernen. So meine ich irgendwie, dass ich auf dich aufmerksam wurde. Und dann wiederum meine ich, dass du auf einer Veranstaltung von uns warst, vielleicht beim Hightech Summit. Und wir dann, ich weiß nicht, ob es jetzt die Person war, die vorher schon von dir erzählt hat, aber die Person hat uns dann vorgestellt und da sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben eigentlich genau über diese Themen gesprochen, Startups, Triathlon. Ich fand es spannend, weil ich habe damals mit dem ganzen Sportthema angefangen, war neu drin und da warst du für mich ein weißer Mann zu diesem Thema, also mit viel Erfahrung. Und ich glaube, du fandest es ganz witzig, dass da so eine 33-Jährige ankommt, die jetzt total verrückt mit diesem Sportthema ist und irgendwie dich da ausfragt. Und ich glaube, dann haben wir einfach gesagt, wir gehen mal, wenn machen wir mal was essen. Und dann hast du uns auch mal mit der Hochschule Esslingen mit einem Ansprechpartner vernetzt. Und so sind wir, meine ich, war das immer wieder so beruflich und eben mal privat bei einem Mittagessen oder so haben wir uns regelmäßig getroffen. Aber du guckst verwirrt. Ich habe das Gefühl, dass du diese Geschichte nicht ganz validieren kannst und meine Erinnerung nicht ganz traust. Das kannst du noch mal überlegen, ob es vielleicht doch anders war. Ich sehe noch so einzelne Bilder vor mir und das bei der Veranstaltung, das Bild, das sehe ich noch vor mir, dass jemand meinte, das ist der Elmar und von dem habe ich das schon erzählt.
Das kann durchaus sein. Ich gucke verwirrt, weil ich selber nicht ganz zusammenbringe. Ich bin mit der
der Blick.
BWCon, ja, lösen wir gleich auf, was mit der BWCon ja auf sich hat. Da bin ich ja da war ich zweimal intensiver in Kontakt. Der erste Kontakt kam tatsächlich über den Mieter meiner Mom. Da habe ich schon mal mit einem Carbon-Startup damals bei dem Hightech Summit bzw. bei dem Cyber One Hightech Award mitgemacht. Ja. Mit der Geschäftsfelderweiterung und einem Geschäftsmodell, das ich gebaut habe, bin da Zweiter geworden und habe es dann 2 Jahre später nochmal probiert mit einem anderen Unternehmen, das ich da begleiten durfte. Ich dachte eigentlich, da irgendwo in der Zeit war das, aber vielleicht war das auch noch eher, also davor war es die Paula Mossas-Smolny, glaube ich, die war dann aber auf jeden Fall schon weg. Und ich glaube, Markus Kleber von Die Ligen, das war sozusagen die zweite Runde Cyber One, da habe ich dann gewinnen dürfen mit dem Geschäftsmodell, das ich da gebaut habe. Da war wahrscheinlich die Ansprechpartnerin eher die Gesa. Mhm,
genau.
Und wahrscheinlich hat die dann
in irgendeiner Form... Du hast erst viele andere bei der WWCon kennengelernt. Und wahrscheinlich war es sogar die Gesa, die dann gesagt hat, ihr zwei könntet euch mal kennenlernen.
Das kann gut sein, ja. Und dann kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass du tatsächlich irgendwann davor auch mal irgendein medizintechnisches Startup irgendwie aus der Welt da irgendwie unterwegs warst. Ja. Ich würde mich ja nie als Startupler bezeichnen, aber irgendwie war ich doch früher in der Szene in Stuttgart mehr unterwegs.
Entrepreneur, Elmar. Nenn dich Entrepreneur. Entschuldigung. Hört sich doch gut an.
Hört sich super an. Nee, aber ich habe ja nie so ein richtiges Startup gehabt in dem Sinn. Also, Ich habe zwar gegründet, aber ich würde es immer als klassische Gründung, glaube ich, also oder klassischere, ja. Man weiß ja. es nicht. Ja. Definitionssache, ja genau. Und dann haben wir gequatscht, dann hast du mich, glaube ich, nach Heidelberg auf ein Event eingeladen, wo du mit deiner Truppe dann noch morgens laufen warst.
Stimmt, das Heidelberger Innovationsforum war das, genau. Auch ein Startup-Event, ja.
Da waren wir davor auf jeden Fall schon mal in Kontakt, aber da dann nochmal kurz ein bisschen intensiver und dann durfte ich tatsächlich in der Arena 42 Jurymitglied sein.
Ja. Ein Inkubator-Programm von uns.
Hattest du mich angefragt, genau.
Du erinnerst dich mal mehr als ich. Eigentlich hätte ich dir diese Frage stellen sollen.
Nee, genau. Und das.
Ich erinnere mich noch an was. Und zwar sind wir einmal nach der Arbeit zusammen Radfahren gegangen. Das einzige Mal. Mit einer Vereinskollegin von mir. Und da sind wir irgendwie von Stuttgart nach Esslingen mit dem Mountainbike gefahren.
Übers Jägerhaus, das weiß ich auch.
Ja, genau, genau. Und ich weiß aber, dass ich vorher so viel durch die Stuttgarter Straßen gefahren bin, wie noch nie in meinem Leben. Über große Straßen. Sonst versuche ich immer Radwege und irgendwie, aber du bist im, ich sag mal, echten Radfahrer-Style quer durch die Stadt gerast und wir zwei irgendwie versucht, hinter dir herzufahren. Da habe ich auch noch ein Bild im Kopf. Okay.
Ich würde sagen, ich komme tatsächlich ohne große Straßen durch Stuttgart, aber vielleicht fällt einem das als Rennradfahrer nicht so richtig
relativ
auf.
Relativ, Elmar.
Genau. Und dann, genau wie du beschreibst, Triathlon-Anfänge und ich bin ja... In dem Carbon-Startup habe ich viel mit Triathleten zu tun gehabt, unter anderem mein ehemaliger Chef dort. Und auch so, ich bin ja in der Radbranche ein bisschen groß geworden und Triathleten sind noch mal einen Tick verrückter als Rennradfahrer, würde ich sagen. Und da habe ich natürlich das ein oder andere Vorurteil vorgetragen, das sich manchmal bestätigt findet. Mal sehen, was du nach 10 Jahren Triathlon sagst.
Schauen wir mal.
Ja. Aber genau, alles immer nicht bös gemeint, aber tendenziell... Die Triathleten sind eine nette Zielgruppe, sage ich immer, im Business-Kontext, weil sie sich dann doch ganz oft von, wenn Sebastian Kienle damals Riesentriathlet gewesen, also ist er immer noch, aber nicht mehr ganz so aktiv, wenn der ein Snickers unter der Dusche isst nach dem Training, ja. Dann machen das ganz viele Altersklassenathleten, wie man sie im Fachjargon nennt, auch. Ja. Damit habe ich ein bisschen kokettiert, aber du warst in der Welt ganz neu, hast alles aufgesogen. Die haben mir gesagt, du wirst irgendwann auch so eine. Ein Stück weit kann man sich nicht entziehen, weil wenn ich überlege, wo ich richtig Rad gefahren bin, haben welche von außen wahrscheinlich auch behauptet, ich bin Freak, weil ich irgendwie Intervalle trainieren gehen muss und man versucht dann ja alles zu reproduzieren. Wenn man vor dem tollen Radrennen, das man mal erfolgreich abgeschnitten hat, ein Schokoeis am Abend davor gegessen hat, dann macht man das nächstes Jahr wieder.
So ist es.
Keine Auswirkungen aufs Ergebnis in der Regel, aber man versucht zu reproduzieren.
Mein Geschäftsführerkollege sagt immer die Sekte. Von dem her ist ja ein Funken Wahrheit ist bei all dem dabei.
Und davor hatte er nichts damit zu tun. Von dem her ist ja schön, wenn jetzt neutrale Personen auch sagen.
Genau, so ist es. Wenn er versucht, mich abends um 8 anzurufen und ich sage, du, ich gehe jetzt gleich ins Bett, können wir bitte morgen sprechen.
Gut, abends um 8 ist auch eine spannende Uhrzeit.
Ja, so langsam vorbereiten, damit man dann um 8:30, bei mir geht es ja nicht so schnell, innerhalb von 30 Sekunden einschlafen. Muss ja schon ein bisschen was lesen und so. Und dann habe ich ja hier so einen Whoop, der dann auch noch die Zeit misst, wie lange ich schlafe. Und dann sehe ich, oh, ich war nachts wach. Und dann, wenn ich nicht die 8 Stunden habe, dann denke ich, oh je, jetzt bin ich nicht fit genug. Und deshalb gehe ich halt irgendwann immer früher ins Bett.
Also für alle, die neutral zuhören, ihr habt da einen kleinen Ausschnitt gekriegt, was ich meine.
Genau. Ich habe das gerade voll bestätigt. Die Vorurteile von Elmar voll bestätigt, innerhalb von einer Minute.
Okay. Alles gut. Ist immer eine spannende Geschichte, aber nur zu den 30 Sekunden, weil wir das im Vorgespräch hatten, können die Leute nicht wissen. Ich sage, ich kann 30 Sekunden einschlafen, relativ gut und an vielen Orten. Das hast du gerade aufgegriffen, das konnten die Zuhörer nicht hören.
Das stimmt,
Genau, aber machen wir mal zwei Welten auf, weil wir jetzt schon die BWCon gestreift haben. Daher kennen wir uns ein Stück weit, würde ich sagen. Zumindest hängt es mit der BWCon zusammen. Aber das ist so ein, wenn man es noch nie gehört hat, so ein bisschen BWCon. Was steckt dahinter?
Ja, was steckt dahinter? Ich sage immer, ist ein ganz schön komplexes Konstrukt. Und ich bezeichne BWCon also als ein Innovationsnetzwerk, Innovationsplattform. Kommt ursprünglich vom Verein, den Verein Baden-Württemberg Connected e.V., den es eben heute auch noch gibt, wo wir an die 600 Mitglieder haben und was eben alle diese Unternehmen, sind vornehmlich Unternehmen, teilweise auch Hochschulen, Forschungseinrichtungen, aber was alle verbindet, ist eigentlich so, ich sage mal, die Veränderung, jetzt die digitale Transformation, ja, und eben zu sagen, okay, wir können nicht mehr nur alles für uns lösen, die Welt ist komplex, wir öffnen uns, wir tauschen uns aus, wir lernen von anderen und das organisieren wir unter diesem Vereinsdach, diesen Austausch in verschiedenen Arbeitsgruppen oder auch den Cyber One Award, den du vorher genannt hast, einen Innovationswettbewerb, all so verschiedenste Veranstaltungsformate, wo man eben von anderen, würde ich sagen, lernen kann, gemeinsam Projekte initiieren. Es geht uns, und das finde ich total wichtig, nicht nur darum, wir treffen uns mal und wir trinken einen Kaffee, sondern wir schauen, was können wir eigentlich gemeinsam tun, also wirklich Kooperation starten. Ich meine, so wie auch zwischen dir und mir, da ist, wir haben auch immer mal wieder die ein oder andere Vernetzung zwischen uns. Du hast mich mal mit jemand vernetzt oder ich mit jemand. Und da sind dann auch Projekte draus geworden. Und das ist einfach unser Ziel mit diesem Verein. Und wir haben 2014 haben wir unter diesem Vereinsdach eben auch eine GmbH gegründet. Da bin ich eine von zwei Geschäftsführern. Und diese GmbH haben wir gegründet, weil unter dem Vereinsdach alles, was wir anbieten, bieten wir ja allen unseren Mitgliedern an und dürfen nicht einzelnen Mitgliedern nur was anbieten, weil dann sind wir im Dienstleistungsbereich. Hatten aber immer wieder solche Anfragen für eine individuelle Unterstützung. Und das war auch der Moment, wo man gesagt hat, hey, jetzt probieren wir das aus, so eine GmbH zu gründen. Ja, und das war am Anfang schon auch spannend. Geschäftsmodelle, alles, was du auch so kennst. Wie verdienen wir denn jetzt Geld, ja, mit der GmbH? Und da bieten wir wirklich so individuelle, würde ich sagen, Innovationsdienstleistungen an, Moderation von Innovationsprozessen, Anschließung, die Umsetzungsbegleitung. Und weil wir eben dieses Netzwerk haben, können wir auch in der Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen dann oft auch so den passenden Technologiepartner finden. Das sind manchmal Startups oder kleine und mittlere Unternehmen, die dann eben die Technologieexperten sind. So mal in ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wahrscheinlich könnte ich jetzt auch eine Stunde nur darüber erzählen, aber genau, ich glaube, so ist mal eine kurze Zusammenfassung von unserem Netzwerk.
Genau. Und ich, wie gesagt, durfte da auch das ein oder andere tun, nie so richtig. Ich war nie Mitglied. Entschuldigung.
Wobei ja aber, du nicht alle, das muss ich dazu sagen, es war ja viel, klar, Cyber One, ja, ja. Ist jetzt nicht die Voraussetzung, du hast ja da mit Startups,
genau.
Mit also einem Startup eingereicht. Das war jetzt keine Voraussetzung für ein Startup, da Mitglied zu sein, weil auf der anderen Seite ist ja eigentlich da das Spannende, unsere Mitglieder, die etablierten Unternehmen, die haben ja ein Interesse an den Kontakt zu Startups. Und klar, die anderen Themen, denke ich, das waren halt ja Themen, wo die auch so ein bisschen in unserem Dialog entstanden sind. Aber du hast jetzt nie einen Mitgliederservice genutzt, den du nicht hättest nutzen dürfen. Also
genau.
Sinnvoll.
Muss man richtig stellen.
Muss man richtig stellen, ja.
Salopp erzählt.
Weil sonst sagen ja andere Mitglieder, wie der Elmar, der hat da Vorteile, weil er die Rudel da persönlich kennt und ab und zu mit der Mittagessen geht.
Nein, genau. Das ist ja auch das Besondere in Anführungszeichen, dass ich ja zweimal mit Startups oder Geschäftsmodellen, es war ja immer eine etablierte GmbH, die in irgendeiner Form ein Geschäftsfeld erweitert hat. War ja beides mal in der Kategorie Geschäftsfelderweiterung, nicht ja. Neugründung, ja. Wo ich sage immer, Berater mag ich nicht als Begriff, aber wo ich sozusagen projektbezogen mit denen die Geschäftsmodelle erarbeitet habe und dann sozusagen im Gespann eingereicht habe. Von dem her waren es auch nie meine Firmen, die da sozusagen ja. aktiv waren in dem Sinn, ja, sondern stimmt. Ich war immer so ein kleiner Satellit, der da rumgeschwirrt ist. Ja. Weil so Themen ja auch für Startups oder Ausgründungen, Geschäftsfelderweiterungen ist ja immer so. Ein Cyberbond war ja dann ein klassischer Businessplan damals. Ich weiß jetzt nicht, wie heute das Konzept ist. Ich war jetzt auch schon ein, zwei Jahre nicht mehr bei dem Summit, wo dann diese Verleihung ist. Aber tendenziell damals hat man schon noch ein relativ großes Pamphlet am Businessplan geschrieben. Ja. Was mich witzigerweise aber im Nachhinein zu meiner Lehrtätigkeit gebracht hat. Weil sozusagen mein erster Cyberbond, da war dann der Pitch, man hatte dann sozusagen eingereicht, dann gab es einen Pitch bei 3, 4 Nominierten dann. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie die Konstellation war. Und der war oben in einer kleinen BW-Bank, ja, kleiner Schlossplatz, genau. Ja. Sozusagen ja. Gefühlte Vorstandsetage, mal verkabelt worden. Ja. Inzwischen komme ich mit Verkabelung besser klar. Beruflich auch 2 Meter weiter gelaufen. Und stand da drin und dann saß irgendwie Mitglied des SAP-Deutschland-Vorstands mit in der Jury. Und es war so klar, okay, wir haben da irgendein Geschäftsmodell eingereicht. Aber wenn sie wollen, können sie uns schon zerlegen. Der Vorteil in dem Moment war, wir hatten Carbonlenker dabei, die haben wir rumgehen lassen, die waren super leicht und haben ein paar Ablenkungsmanöver gestartet sozusagen. Dich hätten wir auch gekriegt, würde ich sagen, mit leichten Carbonlenkern. aber sie waren gnädig. Ich glaube, also wenn ich habe den irgendwann nochmal gelesen, weil ich ja dann auch unterrichte in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob ich mich da nominiert hätte.
Echt? Warum? Was wird selber dir an konstruktiven Feedback geben damals?
Allein die Finanzierungsstruktur oder die Pläne, so wenn ich gucke von der Konsistenz her, war das schon arg dünn. Also hätten wir da ein bisschen in die Tiefe gebohrt. Okay. Bei Marktannahmen, die bestimmt aus ein paar Erfahrungswerten da waren und vom Gefühl her richtig, aber das war also richtig belastbar, würde ich es jetzt nicht mehr einschätzen.
Okay. Aber meinst du, du hättest damals besser machen können oder kannst du das halt jetzt sagen, weil du weißt jetzt im Rückblick, wie sich das Geschäftsmodell und auch die Branche entwickelt hat. Vielleicht hättest du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen können.
Aber eher tatsächlich vom Aufbau von den Finanzstrukturen und so. Okay. Also tatsächlich vom fachlichen Aufbau hätten wir uns schon zerlegen können. Nicht mal von den Marktannahmen, weil da müsste ich sagen, waren ein paar Sachen aus dem Bauch raus nicht ganz so falsch. Mhm. Weil ich in der Branche ja auch tatsächlich sehr, sehr jung schon unterwegs war, was einfach das reine Verkaufen, Handelsgeschichten angeht, kaufmännisch gelernt. Dann im Großhandel gewesen. Das heißt, so an für sich, die Mechanik war schon klar und da die Annahmen waren auch nicht so falsch, aber die gesamte Finanzierungsmechanik, würde ich sagen, war halt schon eher dünn. Ja, da waren sie gnädig oder haben die Innovation vom Produkt gesehen oder von der Möglichkeit eben aus dem reinen B2B damals in den B2C-Bereich zu kommen. Ja. Also klassischer schwäbischer Formenbau oder Werkzeugbau nennt man es, wer sich da drunter einen Werkzeugkasten vorstellt, stimmt nicht ganz. Das sind eher riesige Stahlblöcke, wo dann irgendwas mit Druck reingegossen wird. Damals eben Druckguss im Aluminium und da ging es darum, sich ein bisschen zu öffnen Richtung Carbon. Leichtbau kommt es in der Automobilwelt, weil sie von denen abhängig waren ein Stück weit. Ja. Das war tatsächlich, wo ich eigentlich drauf raus wollte, mein Moment, wo ich dachte, das war schlimmer wie jede mündliche Prüfung, die ich im Studium hatte. Okay. Ich habe da parallel zu dem Ding haben wir noch Bachelorarbeit geschrieben. Und bin danach zu unserem Prof mit einem Kumpel zusammen gesagt, also ganz ehrlich, zum einen die Vernetzung von einzelnen Studienfächern, Marketing, Controlling, Finanzbuchführung und so, gab es nicht in dem Sinn. Also da war so, hey, schön, wir haben da eine einzelne Prüfung geschrieben da und da mussten wir alles zusammenbringen. Und in der Betrachtung, sage ich, war es saudünn, so von den Vernetzungen von den einzelnen Bereichen und von der Prüfungssituation. Das soll jetzt keine mündlichen Prüfungen bei der DHBW schmälern, aber tendenziell weiß man im Zweifel schon mal, wer drin sitzt. Mhm. Irgendwie unser Studiengangsleiter und den ein oder anderen Prüfer kennt man. Mhm. Und kann die so ein bisschen einschätzen. In dem Moment standen wir in einem Raum, da saßen 15 Leute in der Jury und wir konnten keinen einschätzen. Mhm. So wollen die uns was Böses, die wollten uns natürlich nichts Böses, da geht's ja auch nicht drum, Startups rundlaufen zu lassen. Nee. Aber das war so mit Verkabelung hin und her in diesem Setup war so Schluck.
Okay.
Und mündliche Prüfung war vom Empfinden her viel leichter. Und dadurch kam aber dieses, hey, pass auf, da fehlt uns was. Und dann war so, hey, wir haben ja ein integratives Seminar, das wir füllen müssen, das Sachen vernetzen soll, 5., 6. Semester, könntet ihr euch vorstellen, weil ich nur einen Bachelor gemacht habe, keinen Master, aber eben über diese relativ erfolgreichen Geschäftsmodelle entwickelt,
also durften wir da anfangen. Also so ist dieses Seminar dann entstanden?
Genau, ein Stück weit. Deshalb, von dem her gab es Impulse.
Freut mich. Ja, wusste ich gar nicht. Ich freue mich immer, wenn so Dinge entstehen aus dem, was wir tun. Und auch ein Seminar ist ja mal was Neues entsteht, dann aus unseren Impulsen von der BWCon.
Und ich
von dem her schön.
In der Nachbetrachtung kann ich sagen, ich mache es seit 12 Jahren, ist auch verrückt. Aber ich kann sagen, ein paar Geschäftsmodelle gibt es beispielsweise Schwäbisches Tapas in Stuttgart, gibt es Bären. Den Businessplan hatte ich von Studenten theoretisch 3 Jahre vorher schon da liegen, weil sie die Idee hatten. Und duale Studenten sind ja in einem Betrieb, das heißt tendenziell jetzt nicht unbedingt angehalten auszugründen. Aber es gab schon 2, 3 Geschäftsideen, würde ich sagen. Die hätte man durchaus umsetzen können.
Okay, aber zeigt ja auch wieder, die Idee ist das eine, Businessplan ist das eine, aber wirklich es zu tun und zu machen ist das andere. Und das ist ja letztendlich das, was das Unternehmersein ausmacht, wenn man wieder zum Thema Entrepreneur kommen.
Aber das ist auch das Spannungsfeld, wo wir uns bewegen, mit dem, weil wir sollen ja da nicht reinlaufen und sagen, hey, habt coole Betriebe. Wollt ihr ja, nicht klar, ein anderes stimmt. Unternehmen gründen? Klar. Das heißt, tendenziell soll das ja nicht die Message unserer Vorlesung sein. Aber wirst du ja auch sagen, wenn ihr Teams begleitet bei Innovationsprozessen und so weiter, dieses Business Planning, Entrepreneurial Thinking, ne, heißt das Seminar inzwischen, Business Model Canvas, Design Thinking, so ein bisschen sich das Ding zu strukturieren, zu gucken, was verändert sich, wenn sich Parameter verändern. Und da meinetwegen ein Business Case draus zu stricken im Unternehmen, ist ja trotzdem, wenn man es einem Vorstand oder einem Geschäftsführer oder einem Abteilungsleiter vorstellen sollte, ein Handwerkszeug, sagen wir immer, das ja im Zweifel nicht so schlecht ist, auch wenn man nachher sagt, ich will jetzt nicht ausgründen gehen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, so bezeichnen wir das ja auch als Werkzeugkasten im Endeffekt, diese ganzen Innovationsmethoden. Auch wenn wir jetzt irgendwie so Prozesse moderieren bei etablierten Unternehmen, dann ist ja genau das, diese verschiedenen Methoden irgendwie zusammensetzen und da irgendwie durch so einen Innovationsprozess zu führen. Ja.
Genau. Das, was am meisten wehtut, aber das stelle ich bei mir selber immer fest, ist Iteration. Also nochmal zwei Schritte zurückzugehen.
Total.
Den Studenten tut es noch mehr weh, oder Studierenden muss man korrekterweise inzwischen sagen. Das merkt man immer so, wenn sie denken, sie sind auf dem richtigen Weg und das dann nochmal kritisch hinterfragen. Vor allem, wenn man denkt, es ist eine gute Idee.
Ja, ich meine, das geht uns ja heute auch noch so, oder? Wir haben ja definitiv auch viele Ideen, sind begeistert und irgendwann kommt dann der Moment, wo du merkst, Mist, der, von dem du dachtest, ist der Kunde, der ist irgendwie nicht so begeistert wie du. Und, ja, und passen wir das an? Lohnt sich überhaupt, das weiterzumachen? Ich glaube, egal, ob du jetzt Startup bist oder irgendwie in einem etablierten Unternehmen und da eine neue Idee entwickelst, kommst du immer wieder an diesen Punkt.
Und im besten Fall bist du halt derjenige, der sich selber challenged, bevor es jemand anders tut. Also es kann jemand anders tun, aber tendenziell, wir sagen
kann immer, jemand anders tun. Also in unseren Innovationsprozessen schicken wir die Leute ja immer raus und sagen, sprecht jetzt mit Kunden.
Ach so, ja, genau, also in dem Kontext schon.
Also das eine ist klar, du kommst selber drauf oder der Kunde sagt es dir. Vielleicht ist es ein bisschen härter, wenn es der Kunde dir sagt.
Aber nee, genau. Wir sagen immer ein Line beim Seminar, die E-Mail hat auch nicht die Deutsche Post erfunden. Das heißt, wenn es dein Geschäftsmodell in Frage stellt, bist du lieber derjenige, der dein Geschäftsmodell in Frage stellt, als dass du ein Nokia-Case baust oder so.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Ja.
Das ist immer das. Und das, da muss man sich aber reinzwingen, weil es keine Komfortzone ist.
Ja.
So, das, wenn es schön läuft, Unternehmerfreund Konrad, der sagt auch immer, wenn es sich zu gut anfühlt, bist du in der Routine und dann ist es nicht strategisch. Mhm. Strategisches Arbeiten tut immer weh. Mhm. Und wenn es sozusagen, wenn es sich gut anfühlt, dann weißt du schon, ja, du arbeitest sozusagen nicht im Prozess, im Unternehmen, nicht am Unternehmen und nicht an der Strategie.
Ja. Ja.
So, das ist so seine. Konrad ist ein cooler Dude. Der war auch schon ganz am Anfang mal hier Gast in Lunchtime. Der stellt immer ganz, ganz geile Fragen. Weil mit dem habe ich auch, wir versuchen einmal am letzten Freitag im Monat Radfahren zu gehen. Das schaffen wir oft nicht. Da bummeln wir auch durch die Gegend. Das würde dich jetzt nicht mehr abholen, unser Radfahren.
Aber ich glaube, cool. dein Bummeln wäre für mich immer noch anstrengend genug.
Nee. Jetzt machen wir hier die zweite Komponente auf. Seit wir uns nämlich kennen, hast du ja so gesehen, du warst ja bei Wikon nicht Geschäftsführerin. Da gab es, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir uns noch zu Vereinszeiten kennengelernt? Oder gab es schon die GmbH? Weil theoretisch war ich 13 beim Cyberbond, da gab es die GmbH noch nicht. Und 15, dann gab es sie.
Ich glaube, wir haben uns 15 kennengelernt. Ja, also da gab es die GmbH. Verein gibt es ja nach wie vor.
Ja, genau.
Und GmbH gehört ja auch zu 80% dem Verein, aber wir haben uns kennengelernt, als es die GmbH schon gab.
Aber da warst
das weiß ich, weil ich 2015 mit Triathlon angefangen habe.
Ah gut, dann ist das ein
Das ist so für mich so
Marker.
Genau.
Nee, genau, aber da warst du ja sozusagen noch nicht geschäftsführend in der WWCon, sondern im Endeffekt gab es ja eine berufliche Karriere ein Stück weit. Da aber noch eine Frage davor. Vermischst du dein Startup, weil das war ja sozusagen, da war der mal machen, dann war das ja, lag das irgendwie, also wir uns kennengelernt haben, waren noch die letzte Züge Echt? Der Abwicklung, glaube ich,
okay,
irgendwie so.
Okay.
Aber das haben wir auch ein, zwei Mal gestreift und dann nie wieder gefühlt. Jetzt in der Nachbetrachtung, würdest du da irgendwas vermissen oder sagst du so, weil im Endeffekt war der dann ja so gesehen auch Startup, wenn man so will. Mit der GmbH zumindest war auch keine, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nicht klassisch Startup, aber irgendwie neu gegründet und musste alles strukturiert werden.
Ja.
Aber von der anderen Startup-Zeit,
Du meinst so dieses Startup in, also.
Ja, man hat eine große Idee und denkt, ja, damit verändert man die Welt. Ist ja jetzt in dem Fall, also, ist dann ein strukturelles Thema gewesen eher.
Ja, das war, also es war ein Startup im Bereich der mentalen Gesundheit und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, das war eigentlich, habe ich das nur weiterverfolgt jetzt so bis in dieser frühen Phase. Ja, also wir waren ja nur eine GbR, wir hatten einen Prototyp, wir hatten schon die ein oder andere öffentliche so Finanzierung, weil natürlich ich kenne mich heute immer noch gut mit Förderprogrammen aus, die es jetzt auch für so Frühphasen-Startups gibt. Und da gab es von der EU damals tolle Förderprogramme, wo wir uns beworben hatten. Und somit konnte man eben so einen ersten Prototyp umsetzen. Auf deine Frage, ich vermisse es nicht, weil genau, wir haben ja dann die BWCon GmbH gegründet und das war auch nochmal richtiges Startup-Feeling. Aber das Spannende ist, dass ich jetzt manchmal wieder über dieses Thema stolper. Und eigentlich technologisch ist das, was wir damals gemacht haben, war damals technologisch, da ging es auch ein bisschen um Wearables und die Überwachung der psychischen Gesundheit. Es war vielleicht damals technologisch auch schon möglich, nicht ganz so einfach umsetzbar, wie es jetzt heute ist oder wäre, ja, weil wir ja gerade hatten es von Whoop, das ist ja auch ein Armband, das ich jetzt hier trage, das verschiedene physiologische Parameter von mir übermisst, unter anderem die Herzratenvariabilität. Und es war von uns damals eben auch so eine, ich sag mal, Annahme, die wir schon auch mit der Wissenschaft validiert haben. Wir hatten auch einen wissenschaftlichen Beirat, dass darüber eben auch diese psychische Gesundheit zu einem gewissen Grad über die Herzratenvariabilität überwacht werden kann. Und ich denke jetzt, ich habe vor ein paar Monaten wieder daran gedacht, weil so richtig diese Lösung gibt's am Markt noch nicht. So vielleicht so ähnliche Dinge schon, aber ich sehe es in der Praxis nicht, einfach weil ich in letzter Zeit auch immer mal wieder Kontakt hatte mit Menschen, die jetzt auch in psychosomatischen Kliniken sind. Und ich immer wieder denke, hey, diesen Pain, den wir damals gesehen haben, den sehe ich jetzt irgendwie immer noch. Also dass diese Gespräche zwischen Psychologin oder Psychiatrin in so einer Klinik und dem Patient immer noch so ein bisschen auf der Basis sind, ja, wie geht's dir? Und die Person sagt dir was, aber du kannst eigentlich nicht so richtig überprüfen, geht's dir jetzt wirklich, wie sie es dir sagt? Und da hat's mich schon nochmal gejuckt, weil da, als ich da vor kurzem drüber nachgedacht habe, genau dieses Thema und zu sagen, hey Mensch, ich sehe immer noch den Need, das ist 10 Jahre später, technologisch total einfach und irgendwie so in den Kliniken, zumindest das, wo ich es jetzt gesehen habe, ich kann das jetzt nicht für überall sagen, vielleicht gibt es woanders, aber da, wo ich jetzt eben nochmal Kontakt hatte, da war das immer noch so auf, ja, wir sprechen darüber. Und da hat es mich einfach vom Thema nochmal gejuckt. Aber jetzt rein von dem, was du jetzt angesprochen hast, so, hey, dieses Startup, nein, weil ich ja jetzt durch die BWCon GmbH, finde ich, wir waren da am Anfang auch wie ein Startup, als es gegründet wurde, ja, weil das war genauso die Frage, wie kann die BWCon da überlegen, was kann überleben, was kann das Geschäftsmodell sein? Es war ja, das habe ich jetzt gar nicht alles erzählt und da hole ich nicht aus, aber es war ja im Endeffekt, wurde BWCon der Verein, gab es früher einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der Innovationsagentur für IT und Medien vom Land Baden-Württemberg. Das heißt, wir waren es eigentlich gewohnt, so zu einem gewissen Grad zum Land zu gehören. Und da floss halt dann auch eine gewisse Anzahl an Geld, ein Budget, womit wir einen Auftrag bekommen haben. Damit machte Projekte. Und dann dieses Ding jetzt mit einer GmbH und jetzt einfach mal selbst Geld verdienen. Das wussten wir ja auch gar nicht genau, wie das eigentlich geht. Ja, und das war total spannend. Und also ich habe dann am Anfang irgendwelche Angebote geschrieben. Da geht's mir ähnlich wie dir, wenn du jetzt diesen Businessplan von damals anschaust. Wenn ich diese Angebote anschaue, dann denke ich, boah, wie konntest du das A überhaupt so billig anbieten? Weil ich wusste eigentlich überhaupt nicht, so eine Dienstleistung, so eine Moderation von einem Innovationsprozess, wie viel kann denn das überhaupt kosten? Wie viel zahlt da jemand dafür? Wenn ich das jetzt angucke, würde ich sagen, es ist absolut billig Angebot, ja. Aber das musste man halt alles mal ausprobieren und austesten. Und deshalb war das eben auch eigentlich eine spannende Startup-Zeit damals.
Genau, muss man vielleicht auch einordnen. Wie viel kann man verlangen, heißt ja, aber auch man muss Kosten damit decken. Es hört sich immer so ein bisschen an, wenn man darüber spricht, da ich kann die Dienstleistung teurer verkaufen, dass man sozusagen ins Wuchern geht, will man ja nicht, sondern tendenziell geht es ja immer darum, man hat ja auch einen Gegenfinanzierungspartner, Part, ja. Wo man sagen würde, wahrscheinlich mit dem Angebot früher hätte ich keine GmbH bauen können, weil dann wäre irgendwann die Kohle ausgegangen.
Klar, wir haben ja immer noch diesen, ich sag mal so, wir haben ja immer noch diesen Dreiklang auch bei der BWCon. Das ist ja auch das Besondere, einmal aus Mitgliedsbeiträgen, Verein, dann eben Aufträge bei der GmbH. Und was wir uns beibehalten haben, sind schon Förderprojekte, jetzt nicht einfach, um Fördergelder zu bekommen, sondern weil wir die einfach auch als einen guten Experimentierraum sehen. Also wir bewerben uns dann auf Ausschreibungen, wo es gerade darum geht, dass wir eben mit solchen Förderprojekten mal neue Programme ausprobieren können, neue Innovationsprogramme, neue Weiterbildungsprogramme, die man eben nicht direkt beim Kunden ausprobieren will, weil man macht irgendwie was Neues, Verrücktes, sondern das kann man eben in diesem Rahmen machen und dann eben daraus auch schauen, okay, können wir da draus eine Dienstleistung bauen? Ja, das ist eigentlich wie so ein bisschen geschützter Raum, Validierung von einem neuen Innovationsprogramm und danach gehen wir an den Kunden. Und das hat man schon am Anfang der Gründung der GmbH hatten wir solche Förderprojekte und das hat uns schon geholfen am Anfang, ja. Und dann ist man auch nicht direkt bankrott gegangen, wenn man mal so ein schlechtes Angebot geschrieben hat, wie ich damals, wo man eben keine Kosten damit hätte decken können, ja.
Ja, ist ja spannend. Aber das ist ja nachher, wir haben ja auch ein paar Felder bei uns in der Firma. Das ist dann auch, wenn ich überlege. Ab und zu darf ich ja vor Kameras stehen. Irgendwo mal den ersten Rechteabtretungsbogen für Intersport gefunden, mit dem Betrag da drin. Den nenne ich jetzt lieber nicht, um meine Gagen nicht zu versauen, aber es war so, okay, ich habe den Markt kaputt gemacht.
Genau so, das Gefühl habe ich auch, wenn ich dieses Angebot von damals angucke, ja.
Wir sind, glaube ich, schon mal drüber gestolpert, weil du es ja so beschreibst im Verein und das ist ja witzig, weil du ja auch sportlich ein Stück weit Karriere gemacht hast und weil das ja ein Konstrukt ist, wie du es beschreibst, wo ganz oft, weiß nicht, im Fußball ist das, was am höchsten gekocht wird, also 50 plus 1 und Profi GmbH und so, ist ja witzigerweise ein Konstrukt, das sich ganz oft im Profisport wiederfindet, wo ich jetzt mich viel bewegen darf inzwischen. Als Dienstleister ist ja ganz oft, da ist ein Verein, Hauptgesellschafter, ja. Da werden zum Teil vielleicht Anteile vergeben, an große Sponsoren oder Förderer, aber an für sich muss immer der Hauptverein sozusagen Hauptgesellschafter sein und dann 50 plus 1 ist ja was, im Fußball immer hochgekocht wird oder beim VfB hier, wenn wir im Stuttgarter Raum sind, war ja auch das Thema mit der AG-Ausgründung. Das sind ja witzigerweise Themen, die in der Sportwelt ganz viel unterwegs sind. Hatten wir irgendwann mal bei einem Mittagessen, wo ich gesagt habe, war witzig, eigentlich ist es ja genau das Gleiche. Und dein anfängliches Triathlon, ich probiere das aus, damals noch mit dem Mountainbike, dann in normalen Triathlon rein, witzigerweise, weil ich glaube, wo wir Mountainbiken waren, war das noch dein Fahrrad, dann war so, ich brauche ein Rennrad, was kaufe ich denn?
Echt? Das, okay, gut, ja,
genau, sein. Ja. Musste das Rennrad her und was nimmt man da? Und dann, da war ich ja so gesehen in der verdorbenen Variante unterwegs, dass ich gesagt habe, naja, ich bin immer schon leichte Rennräder gefahren, dann, wenn man gescheit Zeit fahren will, braucht man eine Zeitfahrmaschine, da war ja so, aber ich muss erstmal meinen Triathlon anfangen und hin und her, ist ein normales Rennrad mit irgendwelchen Aufsätzen. Wie nähert man sich an? Aber inzwischen, könnt ihr nicht sehen, aber hier hängen ein paar Medaillen inzwischen rum.
Habe ich gerade extra noch aufgehängt, weil ich schnell mal.
Es sieht so aus, als wären sie hier. Ich würde sagen, nicht extra drapiert. Da steht auch was von Xterra World Championship Second Place. Also da scheint es ja einigermaßen gelaufen zu sein. Das hast du ja vorhin gesagt, mit 33 angefangen.
Ja.
Also nicht mehr im Jugendalter. Ich so aus der Radsport-Bubble weiß, dass man spätestens der U23 den Sprung zu den Profis schaffen sollte. Inzwischen ist es ja in der U19 eher das Thema, dass man den Meter machen soll. Jetzt gibt's in der Triathlon-Welt, falls jemand nicht kennt, das Thema Profis. Das Schöne ist aber, dass da wirklich die Welten zusammengehören und Altersklassenathleten. Jeder irgendwie Ironman und so ist dann die größere Marke, eigentlich ist eine Langdistanz, wenn man es ganz genau sagt. Man startet da ein Stück weit zusammen. Die letzten Jahre auch über Corona gab es da ein paar Wirrungen, wo es vielleicht dann nicht mehr ganz so war. Aber an für sich eigentlich ist immer schönes Brot. Die Profis gehen auf die Strecke, die Altersklassenathleten. Also man ist irgendwie zusammen. Aber Altersklassenathleten heißt, da gibt es eben wie U19, U23, gibt es dann Altersstufen, in denen man sich messen kann und entsprechend dann auch im Zweifel Tickets lösen kann für eine Weltmeisterschaft. Die bis vor Corona immer auf Hawaii war, was die Langdistanz angeht. Da durfte ich witzigerweise als auch schon sein, aber nicht als Athlet, sondern als Marketing-Mensch.
Also kann ich hatte, noch kommen, Elmar.
Ich hatte dann, ich kann nicht schwimmen.
Sagen Sie alle, bevor Sie zu uns in den Verein kommen.
Und Hasse koppeln, das kann ich. Also ein paar Sachen habe ich ausprobiert, aber es hat das Verständnis nicht gefördert. Genau, aber jetzt im Endeffekt, Xterra habe ich gerade schon gesagt, für die, die da keinen Begriff zu haben, Triathlon haben die meisten im Kopf, Rennrad, Schwimmen, Laufen und dann gibt es das Ganze eben noch ein bisschen ins Gelände gezogen. Ich habe dich im Gelände sozusagen kennengelernt, wenn man so will. Bei unserer, war es wirklich die einzige Trainingsausfahrt?
Mhm, ja, ja.
Bei unserer einzigen Trainingsausfahrt, fast nicht zu glauben. Inzwischen bist du wieder mehr auf dem Mountainbike angekommen oder wahrscheinlich nicht mehr, aber auch oder zumindest mal
beides
durch die,
gleich.
Durch die Pokale hier ein erfolgreiches Feld aufgemacht. Wie war da die Entwicklung? Also von, da war noch so ein bisschen, ich will es halt mal ausprobieren, ich will es mir beweisen, ich will mal gucken, wie das ist. Witzigerweise, Timo Hildebrand hat vorletztes Jahr auch eine Mitteldistanz gemacht und dann habe ich auch gesagt, ja, du kommst auch zurück und dann wahrscheinlich willst du dann nochmal einen machen. Jetzt hat er witzigerweise mit Jonas Deichmann eingeschlagen, dass er nochmal eine Langdistanz macht, musste aber tatsächlich schon zurückrudern, weil der Arzt gesagt hat, er küsst die Hüfte.
Schade.
So nicht, aber da war ja außer, ich sage, mach das mal und dann hängst du mir wahrscheinlich in Ohren, dass du nochmal einen machen willst. Es wäre fast so weit gewesen, aber meistens ist ja so, die Leute wollen es ausprobieren und bleiben danach ein Stück weit dabei, nicht alle. Aber bei dir könnten wir sagen, langes Intro, um die Frage abzuschließen an der Stelle. ist die Infizierung dann komplett gewesen, in Anführungszeichen,
die Infektion,
wenn
man
so will. Genau.
Ja, alles komplett.
Ihr habt schon von Whoop-Armbändern. Einfach mal googeln, was es ist. Wir dürfen hier so viel Werbung machen, wie wir wollen an der Stelle, weil wir kriegen kein Geld dafür. Ich finde es ja immer, den Punkt mache ich nachher. Frag mich nochmal, was ich zu Whoop sagen wollte. Jetzt erstmal, wie kam es dazu, dass du dabei geblieben bist? Wie kam es aufs Mountainbike und wie hat es sich so entwickelt? Weil ja inzwischen dann doch recht.
Ja, also ich glaube, ich war jetzt nett. Es gibt ja oft so Triathleten. Mittlerweile bin ich ja auch tief in Esslingen im Verein verwurzelt und auch im Vorstand. Und mein Freund ist ja der Trainer vom Esslinger Triathlonverein. Deshalb kriege ich jetzt wirklich sehr viel an unterschiedlichen Typen von Triathleten mit. Auch wenn die Radfahrer meinen, wir wären alle gleich. Aber es gibt so ein bisschen Unterschiede. Und ich war jetzt nie jemand, oft kommen so Leute her, so ein Lebensprojekt. Ich mache jetzt einen Ironman und das sage ich ab. Am ehesten noch so ein, sorry, no offense, Männer zwischen 40 und 50.
Du bist ja
nur mit 40, Elmar.
Kann kommen.
Die dann sagen, okay, so, jetzt habe ich auf meiner Bucketlist, habe ich einen Ironman, jetzt mache ich einen Ironman, haben die noch keinen Triathlon gemacht und wollen dann innerhalb von irgendwie einem Dreivierteljahr jetzt so einen Ironman machen oder von einem Jahr. Das kriegt man irgendwie hin, ja. Finde ich persönlich nicht so gut, einfach auch für den Körper, für die Belastung, Gelenke und so, echt nicht ideal. Und bei mir war es eigentlich eher so, ich hatte so, gut, bei mir war, zu der Zeit war so ein bisschen private Verwirrungen, Trennung. Und habe ich gesagt, hey, ich habe schon lange immer im Hinterkopf gehabt, ich möchte mal so einen Triathlon machen. Hatte da aber eigentlich noch gar keine Ahnung.
Welche Distanz war nochmal?
Am Anfang habe ich ganz normal angefangen mit, also ich habe im Endeffekt im September angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nächstes Frühjahr möchte ich mal so eine Jedermann-Geschichte irgendwie machen.
Was ist dann eher olympisch
ist, oder? Jedermann Sprint ist eigentlich, also wenn, ich kann gleich noch was sagen, es gibt so Baden-Württemberg-Liga im Triathlon, sind 750 Meter Schwimmen, 20 Rad und 5 Kilometer Laufen. Und das war für mich so am Anfang so, was möchte ich jetzt mal irgendwie machen und jetzt bin ich eh gerade allein und habe Zeit für was, was ich schon immer mal machen wollte. Und dann bin ich hier, das gucke ich auch immer noch gern an, so diese erste E-Mail, die ich an den Esslinger Triathlon-Verein geschrieben habe, da ich irgendwie ja, bin jetzt neu hierher gezogen, ich habe schon mal einen Halbmarathon gemacht und würde jetzt gerne mal zu euch kommen, meint ihr, ich bin trainiert genug, um mit euch zu trainieren? Und so bin ich dann halt da aufgetaucht, das erste Mal so zum Schwimmtraining und war so, oh Gott, die schwimmen auch Rücken und so Zeugs, das konnte ich alles nicht. Also deshalb Schwimmen, Elmar, kann man lernen, auch an alle anderen da draußen, die mal Bock auf Triathlon haben und denken, dieses schlimme Schwimmen, ja, wenn man in so einen Verein geht, dann kann man da wirklich große Fortschritte machen mit einem guten Trainer. Also das soll niemand davon abhalten, diesen wunderschönen Sport zu machen. Und ja, und so fing es halt bei mir an. Und ich bin schon eigentlich direkt 100% von Anfang an eingestiegen. Ich glaube, ich habe auch niemand mehr seitdem in den Verein erlebt, der so eingestiegen ist wie ich. Weil ich ja eh gerade neu in Esslingen war, hier niemand kannte und habe gesagt, okay, zu jedem Trainingsangebot, das es hier gibt, mache ich mit. Und mir hat es wirklich von Anfang an einfach mega Spaß gemacht. Ich fand das so cool, weil ich viele Sachen davon, Bestandteile davon einfach schon früher gern gemacht habe. Ich bin gern schon früher so ein bisschen rumgeschwommen für mich. Ich habe mich schon immer gern bewegt, habe so Fahrradurlaube gemacht und auch ja meinen Halbmarathon. Und jetzt auf einmal mit so einer Gruppe, ja, das sind immer, das machen wir heute noch, sonntags im Herbst und Winter zusammen Mountainbike fahren. Ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres. Ja, es macht mir einfach total Spaß. Ja. Und so bin ich dann schon 100% eingestiegen, habe mich dann auch mit dem Trainer gleich relativ gut verstanden und der hat mir auch so ein bisschen so einen Trainingsplan schon gemacht, dass ich da auch, das war ja alles für mich neu. Früher bin ich halt mal so joggen gegangen, wenn ich halt Zeit hatte und jetzt so, okay, an dem einen Tag macht man Laufen, am anderen Tag Schwimmen und am nächsten so und das hat alles so eine Struktur und ich fand das eigentlich direkt mega und dann hatte ich immer so, das ist ein bisschen kindisch eigentlich, aber immer so, ich will jetzt Triathletin werden und ich freue mich so, wenn ich endlich meinen ersten Triathlon machen kann, weil dann bin ich Triathletin. Und das hat mir auch so ein bisschen jetzt von eben meinem jetzigen Freund, damals noch nur Trainer, was für mich immer so ein Zitat ist nach wie vor, Triathlon ist ein Lifestyle. Also das ist nicht einfach nur ein Hobby, das ich betreibe, sondern das ist eine Art zu leben. Ja, und du machst nicht nur diesen Sport, sondern da gehen und das ist einfach automatisch so Dinge, du achtest auf deinen Körper irgendwie anders. Ja, so Sachen wie, ja, ich trinke jetzt auch keinen Alkohol mehr und nicht, weil wie manche denken, ich kastei mich jetzt und oh Gott, ich darf das nicht, sondern das kommt jetzt einfach, wenn du auf deinen Körper hörst, dann habe ich einfach das Gefühl, dieser Körper sagt zu mir, ich will jetzt keinen Alkohol trinken. Ja, ich habe nie mehr irgendwie dieses Bedürfnis gehabt, auch nicht mal. Und das machen ja andere Triathleten und ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber ich habe einfach kein Bedürfnis mehr, auch nur ein Glas Wein zu trinken. Das ist so völlig irgendwie ausgelöscht worden, dieses Bedürfnis. Und das sind schon Dinge, das ist so eine Art zu leben irgendwie.
Ist ja auch Grundlage der Trainingslehre. Also ja, Alkohol genau. Blockiert erstmal den Stoffwechsel, bis er abgebaut ist.
Genau, und verlangsamt die Regeneration. Klar, das eine ist so vom Kopf, es macht keinen Sinn, wenn du drüber nachdenkst, weil du willst ja schnell wieder die nächste Trainingseinheit machen. Und warum sollst du viel Zeit und Energie in Training stecken, wenn du durch Alkohol jetzt deine Regeneration verlangsamst und dann beim nächsten Training müde bist? Müde trainieren macht keinen Spaß, ja, und deshalb ist eigentlich nur logisch. Aber wie gesagt, ich finde einfach auch, du entwickelst so ein neues Körpergefühl. Und das kam dann eben auch über diese Zeit. Also dieses Zitat, Triathlon ist ein Lifestyle, das hat sich dann schon irgendwie so, das habe ich so verinnerlicht. Und dann, ja, wie du sagst, habe ich mal mit so einem ersten Triathlon angefangen. In der Baden-Württemberg-Liga, das ist so ein, ja, eigentlich wie es im Endeffekt Verein, eigentlich auch ein bisschen, man denkt ja immer, Triathlon wäre so ein Solosport. Aber in der Liga treten ja auch Vereine gegeneinander an. Natürlich macht jeder da seinen eigenen Triathlon, aber es gibt am Ende eine Gesamtwertung. Und da hatten wir damals eine Frauenmannschaft und da bin ich dann richtig direkt da in diese Liga eingestiegen. Das sind auch schon die Leute, die das Ganze ambitionierter machen, ja, den Sport. Und ja, und dann ging es eigentlich, dann war klar, dass ich will das weitermachen. Und dann in dem ersten Jahr habe ich noch eine Mitteldistanz gemacht, das ist der halbe Ironman, das war so die erste Erfahrung und dann einfach alles, ja, alles ausprobiert und gemacht eigentlich, was es da so gibt. Ja, im dritten Jahr habe ich dann meine erste Langdistanz gemacht und ich glaube jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, dass da was du recht siehst, das sind glaube ich die Medaillen von der Langdistanz, also im Endeffekt müssten das jetzt so 2, 4, 6, 7, ah ne, da ist auch nichts, Terra-Medaille dabei. So 5 Langdistanzen, Ironman-Distanzen habe ich jetzt gemacht. Und ja, mit diesem Mountainbike, das ist für mich so persönlich auch eigentlich die größte Challenge gewesen, weil ich eigentlich bei dem Thema gar nicht besonders talentiert bin. Also alles, was so Balance ist, liegt mir gar nicht so gut. Und ich bin auch manchmal ein kleiner Angsthase. Also mein Freund, Trainer, ist manchmal mit mir verzweifelt am Anfang auf dem Mountainbike, weil oh, ich traue mich dies nicht, ich traue mich jenes nicht. Und oh Gott, diesen Trail runterfahren und ich kann das nicht und so weiter und so fort. Also das war da echt ein großes Thema irgendwie. Und da hat er aber auch als Trainer einen guten Job gemacht und ich bin wirklich auch permanent dran geblieben, immer wieder geübt. Wir haben hier viele Trails um die Ecke und dann immer wieder allein zu einem Trail hingefahren und nochmal probiert und immer so neu, so in kleinen Stücken, ja, Thema Lernen, wie lernt man, so kleine Schritte machen, aber irgendwie dieses Gefühl haben, okay, das habe ich jetzt im Griff und danach sind, boah, das war doch eigentlich gar nicht schwer, warum hast du so ein Drama gemacht? Und so bin ich eigentlich schon besser geworden in diesen Mountainbiken und dann hat mich eben mein meinen Freund dazu so einem ersten Xterra mitgeschleppt, wo man eben den Radpart mit Mountainbike macht und der Lauf ein Traillauf ist. Und das sind schon teilweise echt anspruchsvolle Strecken. Ja, also da fährt man echt krasse Dinge. Wir fahren das immer einmal vorher oder ein- oder zweimal vor dem Wettkampf ab. Und da denke ich jedes Mal, oh Gott, was ist das für... Und jedes Mal aufs Neue, was ist das denn? Ja, teilweise. Und das ist auch normal, dass man da mal absteigt und ein Stück geht, das macht nichts. Und genau, und mittlerweile denke ich, habe ich es einigermaßen gut drauf. Klar, gibt immer noch jetzt Mädels, ja, die technisch besser fahren. Das ist, da beneide ich einfach die Menschen, die das als Kind angefangen haben, ein Stück weit. Ja, das ist beim Schwimmen so, ist cool, wenn man als Kind angefangen hat. Und natürlich beim Mountainbiken auch diese Sicherheit, die werde ich einfach nimmer bekommen. Ja, aber es ist jetzt wirklich auf einem Niveau, dass ich mich da irgendwie, ja, mit den Mädels in meiner Altersklasse vorne betteln kann.
Genau, aber das ist, ich bin ja auch Rennradfahrer, von dem her auf dem Mountainbike bin ich gar nicht so versiert. Aber klar, also ich fahre irgendwo mit hunderten Berg runter auf dem Rennrad und mache mir gar keine Gedanken. Ja. Und da sagen manche, spinnst du, inzwischen sind es ja Scheibenbremsen, früher waren Seilzugbremsen, weil ich der Meinung bin, ich habe es im Griff.
Ja, ja, ja.
Zeigen jetzt die letzten Jahre im Radsport, liegt nicht an einem, ob man es im Griff hat, da passieren schon auch tödliche Sachen.
So ist es,
ist ja ein gefährlicher Sport. Und trotzdem, natürlich fahre ich in Bergen runter und denke, ich habe es im Griff.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel keinen Motorradführerschein gemacht, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich zwar nicht unvernünftig fahren würde, aber einfach der Meinung wäre, ich hätte es im Griff. Und so eine Karre ist ja dann doch schneller, wiegt mehr und so weiter. Und das ist ja auch, auf dem Rennrad war es zumindest immer so, wenn du eine Kurve wegrutschst, weil du zu arg am Limit warst, am besten direkt nochmal hoch, nochmal machen, in kleinen Schritten und so weiter. Aber spannend, gibt es ja auch, Ikigai ist ja so ein Buch aus dem Japanischen, das oft empfohlen wird. Da geht es ja auch drum, in kleinen Schritten wird man irgendwann richtig gut. Aber würdest du da sagen, da gibt es Verbindungen, weil du jetzt ja dann schon, auch in der Altersklasse würde ich sagen, da habe ich zumindest damals, das war auch zu 12, ist auch schon eine Weile her, aber die Altersklassen-Weltmeister da auf Hawaii, da muss man sich nichts vormachen. Im Endeffekt sind es schon von dem, wie du sagst, Lifestyle, von dem Aufwand, den sie betreiben, Material, Abstimmung hin und her, da ist ja auch nochmal Wasser, Wärme, wie komme ich mit diesen Bedingungen klar und so weiter. Sind es einfach auch Profis, außer dass sie im Zweifel damit kein Geld verdienen. Aber das sind schon auch fitte Menschen, die die Sportart sehr gut können und wahrscheinlich den ein oder anderen Profi mit einem schlechten Tag auch ärgern können, was so die Zeiten angeht. Gibt es da für dich Verbindungen zwischen beruflicher Karriere und sportlicher Karriere? Also ziehst du da in die eine oder andere Richtung was raus?
Also ich glaube, ich ziehe total aus beidem was draus. Also klar, das eine, was ich ja gerade schon gesagt habe, ich meine, beruflich interessiere ich mich ja auch total fürs Lernen. Ja, also im Endeffekt, wir haben ja auch bei der BabyCon eine BabyCon-Akademie aufgebaut, Weiterbildung. Ich mache zum Beispiel, bin Referentin und habe mit einem Partner von der International School of Management eine Weiterbildung zum Thema Innovationsmanagement aufgebaut. Also dieses, wie lernen wir eigentlich, das fasziniert mich im Beruf und das fasziniert mich auch im Sport. Ja, und ich, also das Faszinierende finde ich auch und vielleicht auch so in meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin, weil man ja oft auch diskutiert, oder wir haben das Glück, wir sind zwei Geschäftsführer, ja, und wir sprechen natürlich viel, wie können unseren Mitarbeitenden ein gutes Umfeld bieten, ja, natürlich aber auch, wie wir hatten es vorher davon, wir müssen Geld einnehmen, ja. Wie schaffen wir es, dass wir weiter besser werden als BabyCon? Wie finden die Mitarbeiter ein Umfeld, in dem sie auch ihre ideale Performance zeigen können? Ja, darum geht es ja auch im Sport wie auch im Beruf. Und da finde ich schon, und ich glaube, das ist mit dem Triathlon nochmal total verdeutlicht worden, dieses Talentthema. Ja, man kann nicht von allen erwarten, dass sie Dinge gleich gut können. Ja, nur weil der eine super gut ist im Vorne stehen und Reden halten und Menschen begeistern, kann man nicht sagen, hey, der andere, der muss sich nur ein bisschen anstrengen, dann muss er doch das genauso hinkriegen. Klar kann man sagen, der kann das lernen, der kann sich verbessern, aber was mir wirklich vor Augen geführt wurde, ist so, ich nenne das so den Talentraum, den irgendwie jeder Mensch hat, ja. Und durch Lernen und Weiterentwickeln und dran arbeiten, glaube ich, kannst du es schaffen, an das Maximum von deinem Talentraum zu kommen, ja, den du so hast. Das habe ich jetzt, glaube ich, beim Sport, da bin ich jetzt wahrscheinlich gerade relativ schon am oberen Ende bei mir, weil ich jetzt einfach 10 Jahre lang gut durchtrainiert habe. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel besser werden. Werde ich dieses Jahr 43. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich so bei den schnellen Sachen halt auch mal irgendwie langsamer. Damit muss ich mich jetzt auch so langsam mal auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass ich mich da jetzt schon echt irgendwie ausreize, weil ich total strukturiert trainiere, ja, mit kein Alkohol und so weiter und so fort. Und das sehe ich halt auch, das kannst du bei jedem Thema machen, eben auch auf der Arbeit. Der eine hat dieses Talent, vorne zu stehen, der kann auch noch besser werden. Und der andere kann noch so viel dran arbeiten, aber er wird das auf dem Level nicht erreichen. Ja, und das ist ja das, zum Beispiel das Beispiel mit den Profis im Triathlon gebracht. Ja, ich habe im Verein Leute erlebt, die kommen daher. Junges Talent, habe ich dir schon oft erzählt, ja, die konnte noch nicht richtig schwimmen, dann fragt die, wie geht Delfin schwimmen? Dann sagt der Trainer einmal, erklärt er das, wie das geht, dann springt die in das Wasser, dann schwimmt die Delfin, ja. Hm. Wir haben andere im Verein, der versucht jetzt der Trainer seit 10 Jahren Delfin beizubringen und die lernen es nicht, die kriegen es nicht hin, ja, oder die kriegen es in ihrem Bereich, haben die sich auch verbessert, ja, und die strengen sich an. Und das ist so dieses Ding und das finde ich total wichtig, das jetzt bezogen eben auf diese Geschäftsführertätigkeit, Verein. Ich möchte jetzt auch demnächst mache ich auch die Trainerausbildung zum Triathlon-Trainer und ich glaube, das bewundere ich eben auch bei meinem Freund und Trainer, dass er da wirklich auf jeden individuell einfach auch eingeht, ja, und das ist auch die große Herausforderung. Jetzt hier sagt immer hier Esslingen, wir haben halt, das sind Leute, die machen es ambitioniert und das sind Leute, die können das eben nicht so, haben nicht so viel Talent und trotzdem hat jeder die Freude an diesem Sport und soll halt die Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Aber das, wo es hingeht, das Ende des Talentraums, das ist einfach bei jedem anders. Ja, und das hast du im Radsport früher wahrscheinlich auch miterlebt.
Definitiv. Ja. Es gibt ja so Genius Zones, ist auch eine Beschreibung dafür, wo du es nicht merkst, dass du irgendwas tust. Mhm. Mir sagen ganz viele immer, du bist so ein guter Netzwerker. Ich gehe nicht los im Netzwerk. Also ich würde auch sagen, ich habe jetzt mit dir nicht Kontakt aufgenommen damals, auch wenn das eher eine verschwommene Erinnerung ist, zu sagen, boah, vielleicht bringt uns das mal irgendwie da eine Vernetzung oder so, sondern sich halt ausgetauscht hin und her, irgendwie Anknüpfungspunkte. Hätte auch sein können, wir sind mal Radfahren und es wäre nichts draus entstanden in irgendwelchen Businessfeldern und so. Kann ich dir aber gar nicht beschreiben, was ich da mache. Das mache ich halt einfach und denke gar nicht drüber nach. Das ist so ein bisschen, das ist halt da. Ja. Was du beschreibst, würde ich auch mitgehen, aber ich habe auch eine Beobachtung gemacht und zwar kommt jetzt ein Paket.
Jetzt kommt ein Radpaket.
Musst du da aufmachen?
Nee, wird bestimmt vor die Tür gelegt.
Sehr gut. Wir sind live in dem Fall. Ist halt so. Nein, genau. Dass Talent dich ja auch manchmal hindern kann. Und zwar, wenn dir Dinge leicht fallen.
Mhm. Stimmt.
Bist du ja gewohnt, dass die kommen, bis zu einem gewissen Maß. Also ich habe es schon erlebt, dass, würde sagen, ich bin relativ extrovertiert und habe jetzt kein Problem, irgendwo vorne hinzustehen und trotzdem mache ich mir davor dann auch deswegen oft keine strukturierten Gedanken. Mhm. Und wenn jemand mehr Stress damit hat, bereitet es sich mehr vor und hat manchmal in seinem Vorgetragenen auch die bessere Struktur und eigentlich den besseren Vortrag, wenn man so will, weil er sich bewusst erarbeiten musste. Also Talent kann ganz oft auch hindern, wenn man es nicht erkennt oder nicht richtig nutzt oder je nachdem, also was heißt ganz oft, das hört sich so ein bisschen negativ an, aber Talentraum ist für mich, das hat so ein paar Seiten. Hat auch die gefährliche, dass du dir halt manche Dinge nicht erarbeiten musst und sie dann auch nicht strukturiert erarbeitest und manchmal sind die das Talent gar nicht haben, glaube ich nicht, aber die so ein bisschen Grundtalent mitbringen und sich strukturiert erarbeiten mussten, kommen halt eine Stufe drüber sogar raus. Ja. Du könntest zwar 3 drüber rauskommen, aber ruhst dich da so ein bisschen drauf aus, weil funktioniert ja.
Genau, da stimme ich dir total zu. Total.
Und das hast du ja, finde ich, auch ganz oft bei Sporttalenten. Ja. Oder ich hatte früher auch einen Verein, der war immer im Landeskader, weil er ein Grundtalent mitgebracht hat, aber das war, da war ganz oft, dass Leistungen abgerufen wurden, weil er die Drohung hatte, aus dem Landeskader zu fliegen. Und dann hat er halt mal wieder was gemacht und dann ist er halt drin geblieben und so. Und hat dann irgendwann den Landeskader nicht mehr gehabt und konnte nicht selber trainieren. Ich hatte ein Glück in der Jugend, in Anführungszeichen, das Talent gar nicht. Also ich bin da reihenweise noch überrundet worden. Das kam dann irgendwann später. Und mit dem heutigen Geschäftswelt-Mindset durch Schmerz gehen, also auch was jetzt auch bei mir in der Firma ja Corona gehabt und so weiter, hätte ich gern, glaube ich, noch mal einen guten Jugendtrainer, der mit mir strukturiert arbeitet. Weil ich hatte einen Jugendtrainer, der ist mit mir Rad gefahren. Der hat mir auch Fahrtenspielchen gezeigt und Techniken und so. Aber der hat dann nicht angefangen, und Jugendtrainer ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, wie mit Erwachsenen arbeiten, mit mir wirklich, meine Mom, 3 Kinder alleinerziehend, war klar, dass sie das nicht bringt, in Anführungszeichen, so, die musste uns komplett managen, aber der dann gesagt hat, du, pass auf, hin und her, wollen wir da mal ein bisschen strukturierter ran. Zwar immer mit der Gruppe, du kannst auch mit der Gruppe trainieren gehen und trotzdem deine Einheiten machen. Das heißt, du fährst flach an und hast dann am Berg, fährst halt deine Intervalle, der andere trainiert heute nur locker hoch. Also man kann ja auch in der Gruppe individuell trainieren, habt ihr ja ein Stück weit auch.
Ja.
Und das gab's da nicht, das würde ich mir heute in der Nachbetrachtung zum Beispiel ein Stück weit wünschen. Mhm. Weil ich sag, ich glaube, man hätte noch mehr rausholen können, weil inzwischen sage ich, kenne ich meinen Körper ganz gut. Ich mache keinen aktiven Sport mehr in dem Sinn. Ich habe dann manchmal so die 23 im Projekt, wo ich sage, ich fahre 7.500 Kilometer und weiß dann relativ sicher, was passiert und treffe das eigentlich auch. Und denke dann auch, oh, wenn du da mal strukturiert in der Jugend dran gearbeitet hättest. Weil es gibt halt diese Übergangsmomente, jetzt gleich auch nochmal eine Anschlussfrage, wo du, wenn du in diesem Leistungs... Witzigerweise, ich habe auch Handball gespielt und musste mich dann entscheiden und habe dann irgendwann mal nochmal in der dritten Mannschaft Handball gespielt und habe es nicht ausgehalten. War ich zu arg Leistungssportler, weil die, was einer dritten Mannschaft auch zugesichert, die gehen da halt hin, trainieren zweimal die Woche, voll cool, spielen ein bisschen Handball, trinken danach ihr Bier, gehen aber auch so auf Spiele, lassen sich aus der Halle schießen, stehen danach draußen, rauchen eine und trinken ein Bier und ihnen macht's nichts aus. Und das ging in meinen Kopf nicht rein. Also das war so, da konnte ich nicht abschalten. Das konnte ich nicht. So, ja. Das ist ein bisschen Anspruch. Und wenn du aber so mit ein bisschen Anspruch dann da reingehst, dann kann es ja sein, falls du Leistung bringst, finde dich eine zweite Mannschaft wieder ganz spannend, dann gerät schon wieder in dieses, ich muss trainieren gehen, weil das hat mich hinten raus beim Radfahren dann irgendwann auch ein Stück weit gestresst. So, du musstest ja dann auch trainieren, um dein Level zu halten. Wenn du mal Elite-Amateur warst, wolltest du da natürlich bleiben etc. Da gibt es definitiv auch Talentiertere. Ich versuche Talent immer zu beschreiben beim Radsport. Wenn wir zwei gleiche Trainingslevel haben und losfahren und du bist talentierter als ich, fährst 4 km/h schneller. Das macht mir im ersten Schritt nichts aus, weil ich die 4 km/h auch schneller fahren kann. Wenn man dann aber diese ganzen Helferlein wie Hub hat, würde ich die ganze Zeit in einem anderen Pulsbereich fahren.
Ja.
Und dann nach einer Stunde sagen, so, wenn wir jetzt nicht 2 Gänge rausnehmen, kommen wir heute nicht mehr an, wenn wir sagen, wir wollen 4 Stunden fahren.
Ja, genau.
So und du würdest sagen, hä? Wir fahren doch unterer Bereich von Grundlage. Was ist mit dir so? Mhm. So würde ich, weil Talent beim Radsport beschreiben, finde ich immer so schwierig. Also, was heißt es? Es gibt ja 2 Arten von Talent. Zum einen das Leistungsmäßige. Und dann habe ich auch Jungs gesehen, die halt nicht Radfahren können. Also es gibt ja dann auch so, taktisches Verständnis, so, durchs Feld bewegen, hier mal sparen, da musst mit, da in die Kurve an der Stelle rein. Also da gibt es ja auch wieder verschiedene Komponenten, die ist beim Triathlon tatsächlich nicht so ausgeprägt. Deshalb sagen ja die Rennradfahrer immer, die Triathleten können nicht Radfahren.
Können nur Radfahren.
Und ich habe auch welche erlebt, wo die das 110% bestätigt haben.
Ich erlebe auch wieder immer wieder welche. Und die ganzen Zwift-Sachen, die machen das alles nur noch schlimmer.
Ja, voll. Hatte ich auf Hawaii tatsächlich einen. Ein super cooler Typ, den mochte ich echt gern. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Aber der ist sozusagen, der hat einen Ironman gemacht, sich qualifiziert. Also brutale Leistungsdaten. Locker qualifiziert in der Altersklasse. Davor war er einmal draußen Radfahren und den Rest auf der Rolle trainiert. Und genauso auf Hawaii, muss man sagen, ist die Radstrecke kurz ein bisschen komplizierter und dann fährt man wirklich geradeaus, dreht um. Aber der hat sozusagen ausgeklickt beim Wenden. So, das war für mich nicht greifbar damals. So, wie, du hast ausgeklickt beim Wenden. Die Straße ist relativ breit in den USA, muss man auch dazu sagen. Aber okay. Was ich aber eigentlich, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich gesagt habe, ich mache gleich eine Anschlussfrage dazu, gibt es bei dir auch so ein Entspannungsfeld? Weil bei mir jetzt tatsächlich vor 2 Jahren diese größere Radaktion, würde ich sagen, habe ich mit einem gewissen Wissen gemacht, dass im Zweifel gehe ich nach 10 Tagen hops, weil ich davor auch noch mal richtig viel trainiert hatte, eigentlich viel zu kurz von den Längen der Distanzen, aber so tendenziell kenne ich meinen Körper.
Ja.
Und habe da schon viel mehr Entspannung, die ich vielleicht auch zur aktiven Zeit mal gern gehabt hatte, weil es ja auch da ein Feld gibt von, ich trainiere strukturiert, ich mache Intervalle, ich habe meine Ernährung, und dann kannst du irgendwann nicht mehr rausholen. Und manchmal ist ja der Entspannungsmoment, du warst ja erst erkältet, das setzt ja dann ein, oh Gott, die anderen gehen trainieren, ich habe Rückstand etc. Und manchmal war es aber so, dass ich hatte das 2007.
Ja.
Habe ich mich rausgenommen aus der Mannschaft hin und her und hatte dann tatsächlich kurz vorm Abi auch nochmal hart Magen-Darm, hatte also Wettkampfgewicht, ohne das nicht zu empfehlen, ist kein Trainingstipp, aber hatte sozusagen meine 5-6 Kilo, die ich im Winter gern zu viel hatte, waren dann weg und bin danach fast meine beste Radsaison gefahren, weil ich halt aus einem würde es trainingstechnisch Superkompensation ein Stück weit nennen, aber die gab es nicht, weil ich nicht trainiert hatte. Also konnte es keine Superkompensation sein, sondern aus einem Entspannungsmoment, weil ich keinen Druck hatte. So, es konnte nichts schief gehen, weil ich hatte keine Erwartungen dran. Und man ist ja dann doch so, wenn man sagt, okay, die Saison war das oder mir fehlen noch zwei Platzierungen, damit ich meine Klasse halte, wäre jetzt zu tief da einzusteigen. Aber im Endeffekt hat man so, oder man hatte die Zeit oder sagt, eigentlich habe ich die Konkurrentin jetzt dreimal im Griff gehabt, jetzt war sie einmal schneller, hatte ich einen schlechten Tag. So, man hängt ja immer in solchen Zwangmomenten, auch die einen besser machen können, aber auch schlechter. Weil manchmal, wenn man keine Erwartung hat oder aus einer Krankheit kommt, weil der Körper sich im Zweifel gesagt hat, Kollege Schnürschuh, jetzt machen wir mal Pause, dann zwinge ich dich halt. Dann sagt der Trainer eigentlich in der Regel, wir warten nochmal zwei Tage, bevor wir anfangen zu trainieren, obwohl du sagst, aber das läuft nur noch bis in die Nase, ich will. Das kann ja auch manchmal hinderlich sein. Oder manchmal kann ja der Entspannungsmoment, wenn du sagst, jetzt kann ich nicht mehr rausholen, kann ja auch sein, du sagst, okay, jetzt meine X-Terra-Titel habe ich oder Vizetitel und so weiter. Jetzt kann ich es mal, ich habe es mir bewiesen. Dann kann es ja auch manchmal sein, dass noch so ein, zwei fluffige Jahre drankommen, wo du sagst, ich hätte nichts mehr gehen dürfen. Mario Gomez hatte das zum Beispiel als Kicker, würde ich sagen. Da war die Karriere eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Dann hat er nochmal sozusagen, war nochmal Nationalmannschaft, hat nochmal gut gekickt, so, weil eigentlich war es durch, aber dann war so, dann war mehr Spaß wieder dabei, in Anführungszeichen. Ohne jetzt zu sagen, dass man sonst keinen Spaß hat. Viele können ja auch nicht, also würde ich jetzt sagen, weiß nicht, wer alles zuhört bei der Folge, aber an für sich haben ja auch viele das Thema, dass sie sagen, das kann doch keinen Spaß machen, dann hochfahren und sich zu quälen. Ja. Und du sagst, du hast Schmerzen in den Beinen. Das, ja. Warum? Ja. Das kriegt man schwer übersetzt, um ehrlich zu sein. Und trotzdem, das, jeder hat das, wenn er irgendwie gearbeitet hat oder einen Umzug gemacht hat und er sagt, so, man hat richtig was geschafft, hat einen Muskelkater und so. Spannende ist, wenn man viel trainiert, kriegt man an den Stellen eigentlich keinen Muskelkater mehr, sondern nur noch saure Muskeln. Also so einen richtig harten Muskelkater. In dem Sinn kriege ich vom Radfahren nicht, sondern man hat halt saure Beine. Ist ein anderes Gefühl, würde ich sagen. Weiß nicht, wie du es beschreiben würdest.
Vom Radfahren kriege ich auch keinen Muskelkater.
Genau.
Von tiefen Kniebeugen mit Gewichten, die Schuhe oben, da kriege ich immer Muskelkater. Das frustriert mich total, egal wie viel ich mache.
Aber manche, würde ich sagen, den versuche ich so zu beschreiben. Ich sage so, wenn du das gemacht hast und dann du spürst deinen Körper.
Ja.
Das kann ja auch manchmal sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, dann sage ich, stell es dir so vor. Weil zu beschreiben, 14 Kilometer berghoch zu fahren und zu leiden.
War das jetzt die Frage nach dem Entspannungsmoment nach dem Sport oder hast du jetzt gerade dieses langfristige?
Langfristige, so du sagst länger. Jetzt, du hast viel ausgereizt, das war schon eine Rieseneinleitung für eine Frage, Entschuldigung, es scheint heute mein Raster zu sein. Aber genau, also das weiß nicht, das ist ja auch, kann ja auch sein, du hast dir darüber noch nie einen Gedanken gemacht. Ich würde sagen, tatsächlich hätte ich gerne nochmal strukturiertes Training und andererseits kann ich Dinge lockerer sehen. Ich sage auch ganz oft, ich würde mich inzwischen hassen als 18-Jähriger, würde ich sagen, so ein paar Sachen machst du mit Erfahrung. Ich sage halt mal mit Erfahrung. Habe ich früher nicht brauchen können, wie mir gesagt hat, lass das, da habe ich die Erfahrung. So, ich probiere das aus, ich mache das, komm mir nicht mit deiner Erfahrung. Weißt du, ich meine, also gibt's, kann, weil du meinst, du hast Maximum rausgeholt. Kann das auch sein, dass du, also, oder wie würdest du deinen Trophy-Zustand beschreiben?
Frag mich jetzt, ob ich so einen Entspannungszustand kommen könnte demnächst, wo ich mal länger...
Ja,
also erstmal muss ich mal was sagen, Elmar, du hast gerade deinen Zuhörern gesagt, dass du schon Talent hast. Weil das, was du beschrieben hast, wo du mal länger rausgenommen hast und dann danach eigentlich eine super Performance gezeigt hast, ich glaube, das ist möglich, weil du natürlich auch ein gewisses Talent hast.
Grundtalent, aber es gibt definitiv Talent. Also,
aber das muss man auch schon mal...
Wenn man im Spitzensport ist, also ich würde sagen, ich würde nie eine Tour de France fahren, weil ich das Grundtalent nicht mitgebracht habe.
Aber auf jeden Fall...
Weil man ja oft dann denkt, hätte ich Talent, viel genug trainiert.
Talent ist da, das hast du gerade nochmal bestätigt.
Eventuell.
Weil ich glaube, also... Wäre jetzt bei mir nicht so. Ich glaube, dass ich da vielleicht einen Tick zu wenig Talent hätte, wenn ich mal eine Zeit lang rausnehme. Und dann relativ, ich nenne es jetzt mal Harakiri, irgendwie schnell wieder einsteig, dann würde ich die Leistung nicht bringen können, die ich jetzt gerade bringe. Und ich, also bei mir weiß ich schon, es ist wirklich dieses kontinuierlich trainieren, strukturiert, damit ich meine Leistung bringen kann.
Ja, dein Körper lernt ja.
Also ja,
im Endeffekt hat er jetzt schon ein paar Sachen gespeichert, natürlich, die du reaktivieren kannst.
Ja, hat er was gelernt, ja. Ja, aber zu deiner Entspannungsfrage, ich muss ganz ehrlich sagen,
noch nicht erreicht.
Nicht ein einziges Mal, seitdem ich diesen verrückten Sport mal in den Kopf gekommen, weil ich finde diesen Sport so mega abwechslungsreich, vor allem wenn man die Kombination macht aus Straße und Cross, weil ich habe den Moment, wenn ich im normalerweise im Juli ist der Ironman, bis dahin bin ich jetzt, also ich fahre immer der ganze Winter Mountainbike, ich fahre auch keinen Zwift. Ich bin jetzt, sitze Schmerz, jetzt bin ich zweimal auf dem Rennrad bis jetzt gesessen, jetzt werde ich bis zu meinem Ironman, der stieß es ja sogar schon Mitte Juni, werde ich jetzt Rennrad und Zeitfahrrad fahren. Und in dem Moment, wo ich diesen Ironman gemacht habe, das war immer so, dann kommt das ein bisschen, was du jetzt meinst, dann habe ich keinen Bock mehr, noch irgendeine lange Tour auf dem Rennrad zu machen. Dann bin ich im Welzheim, alles Hund im Welzheimer Wald, alle Touren x-mal abgefahren und dann sage ich, jetzt Rennrad weg. Ich bin, glaube letztes Jahr bin ich das letzte Mal im Juli auf dem Rennrad gesessen. Und dann fängt für mich so die Spielerei auf dem Mountainbike an. Und dann geht's wieder los und, jetzt bin ich nicht mehr so gut gerade auf dem Mountainbike technisch. Und dann mache ich gefühlt was ganz anderes, weil dann fahre ich nicht mehr Stier auf dieser Zeitfahrmaschine durch die Gegend, sondern dann spiele ich mit meinem Mountainbike erstmal im Wald. Und dadurch habe ich eigentlich immer, wenn gerade irgendwas, so was Großes vorbeigeht, ja, wo man jetzt sagt, sagen ja auch manche, boah, nach dem Ironman sind sie in ein Loch gefallen und so. Und da habe ich immer so das nächste, boah, jetzt aufs Mountainbike und jetzt gucken wir da wieder. Und deshalb hatte ich, um deine Frage zu beantworten, vielleicht kommt's noch, ja, hatte ich immer so, weil dann jetzt will ich bei Xterra tolle Leistung machen und bringen. Und deshalb hatte ich es bis jetzt noch nicht, vielleicht kommt es noch.
Ja, genau, ja. Du bist immer schon im, also das musste ich tatsächlich, muss ich sagen, wo habe ich es gelernt, weil ich konnte es auch nicht immer. 2014 war ich verletzt. Da war ich ein Dreivierteljahr lang mit einem kaputten Knie in Reha und konnte keine 10 Minuten Radfahren. Ja, und seitdem kann ich schätzen, wenn ich eine halbe Stunde hierher kuddeln würde, für einen Kaffee trinken und zurückfahren. Früher war das für mich, dann war ich nicht auf dem Fahrrad. Alles unter 2,5 Stunden und strukturiert oder irgendein Programm gerissen war nicht Fahrradfahren. Punkt. Ja. So, auch die Landschaft, also ich habe die Landschaft gesehen, aber nicht wahrgenommen. So, inzwischen kann ich Radfahren schon auch genießen. Mhm. Was aber manchmal, wenn ich dann den Leistungsdaten, den ich eigentlich wenig jetzt gerade auch muss, weil ich auf nichts trainiere, keine Beachtung schenke und sie dann mal angucke, weil man dann doch auch ein bisschen was gelernt hat in der Trainingslehre und sagt, ah krass, eigentlich, da hast du dir früher voll den Stress gemacht, um auf das Level zu kommen, irgendwie mit strukturiert trainieren. Ja. Und jetzt hast du eigentlich auch so einen Entspannungsmoment gemacht und es kommt trotzdem. Deshalb, das ist so ein bisschen, also zum einen muss man es können, zum anderen, und ich muss es auch hart lernen, und zum anderen, weil du gesagt hast, du hast eigentlich schon alles ausgereizt und kannst jetzt nicht mehr viel besser werden. Und ich sage nur, ich hatte so ein paar Erlebnisse, wo ich sage, oh, manchmal kommt es besser werden, weil du ja eigentlich den Körper die ganze Zeit so, indem du es vielleicht mal ein bisschen lockst, da heißt es nicht, jetzt soll ich mal eine Runde und dann mal gucken, ob es auch mit Alkohol funktioniert. Aber manchmal kann das auch ein Moment sein. Ja. Aber man muss ja auch, ich musste in den Moment reingezwungen werden. Ja, also ich musste lernen, dass eine halbe Stunde Radfahren auch geil sein kann.
Ja, das verstehe ich total. Da hatte ich bis jetzt auch totales Glück, dass ich keine Verletzungen oder so hatte. Bin ich mega dankbar. Ja, weiß ich, das kann kommen und das wird dann hart. Aber ich glaube, wie du es gerade auch so beschreibst, ich glaube, so als junger männlicher Sportler hast du diesen Sport auch anders betrieben, als ich das jetzt mache. Ja, weil ich Thema Grundlage, wenn ich Grundlage fahre, fahre ich Grundlage. Und da kann ich die Landschaft genießen, weil ich halt nicht immer in und ich glaube, ich kenne jetzt ja auch junge Männer, die Sport machen, wenn die sich auf das Rad setzen und du erzählst denen irgendwas von Puls XY Grundlage, die ist doch kein trainieren, und das verstehe ich, das sind Hormone und dann, sobald man zu zweit fährt, geht's eh nicht mehr, ja. Und
wenn man gute Trainingspartner hat, geht es schon.
Ist für mich schon, aber deshalb glaube ich, betreibe ich das ein Stück weit anders. Also ich, nicht, dass ich im
Grundlage fahre. Aber Leistung, aber du bist schon leistungsorientiert.
Ich bin leistungsorientiert, genau. Aber wenn ich Grundlage fahre, kann ich mal entspannt durch die Gegend gucken, die Landschaft angucken, weil du gesagt hast, Landschaft angucken, schwierig. Und ich glaube, wenn man das gut vereint, dieses Training, denn ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich das jetzt mega unter Druck setzt, das ganze Ding, ja, und ich habe auch wirklich, ich mache ja auch gar nicht, ich habe noch nie einen Leistungstest oder so gemacht, ich habe kein Wattmessgerät an meinem Rad, sondern ich trainiere nach Puls und nach Gefühl, ja, und achte eben total drauf, wie geht's mir heute, und wenn ich merke, mir geht's heute nicht gut, dann reiße ich die Intervalle halt nicht runter, die auf diesem Plan stehen. Und gerade auch in der Ironman-Vorbereitung habe ich immer wieder einen Moment, da wird eigentlich was auf dem Trainingsplan stehen, da weiß ich, dann spricht eigentlich, jetzt hört es sich wieder esoterisch an, aber mein Freund sagt auch immer, Freund und Trainer sagt, das ist bei dir so extrem, da kommt so ein Moment, und sage ich, jetzt geht's gerade nicht mehr. Hm. Und da würden andere aber nochmal, nee, ich kriege es jetzt nur irgendwie hin, die 5 Stunden durch die Gegend pedalieren. Und da sage ich, es geht gar nichts mehr. Und da fahre ich los. Vielleicht bin ich noch mal losgefahren und nach 10 Minuten sage ich, du, ich muss jetzt umdrehen, heute geht nichts, merke ich. Ja. Und ich glaube, das hilft mir schon dabei, das jetzt nicht ganz so, weißt du, das nimmt, also das so diesen Druck, Druck von raus, dem ja. du erzählst oder dann irgendwann dieses Bedürfnis, oh, ich brauche jetzt mal eine Zeit ohne dieses ganze Zeugs da, sage ich jetzt mal.
Ja, ist so witzig, weil er im Endeffekt das, im Berufskontext würde ich sagen, manchmal ist ja, es ist nervig, aber muss nochmal los. Und wenn man es gemacht hat, sagt man, ja, okay, es ja, war schon
das
nötig.
Ich weißt natürlich ich, auch.
Also da gibt es diese, ja. diese Wechselmomente und manchmal kann es ja,
ja,
boah, ich, keine Ahnung, das abzehren, weiß nicht, ob das Triathleten machen, aber wenn du sozusagen vor einer Saison zu schwer bist, empfiehlt dir dein Trainer abzuzehren, dann ist sozusagen, ist halt morgens einen mageren Joghurt, gehst trainieren und isch abends Salat einfach, um Gewicht zu machen. Dann hast du aber keine Energie. Bei mir war das immer abzehren, hat bei mir immer so.
Ja, halte ich gar nichts davon. Von
sowas. Ist heute in der Trainingslehre auch, glaube ich, nicht mehr so angesehen, aber es gab es auf jeden Fall noch.
Ist ja mit Kohlenhydraten und Essen und Frauen kein nüchtern Training. Das hat sich ja total verändert alles.
Genau, und das war schon noch und abzehren war dann schon immer so. Aber klar, das Gewicht hattest weg und wenn du dann wieder den Energieschuh hattest, hat schon funktioniert, ob es jetzt trainingstechnisch das allerbeste. Früher hat man halt so trainiert, aber so früher Radprofis, wenn du Zabel oder so fragst, die sind halt einfach Vollgas trainieren gefahren, weil man gesagt hat, das, was sie im Training hart macht, macht sie nachher im Rennen hart.
Ja.
Hat man nicht drüber nachgedacht, ob es vielleicht, wenn sie sich diese Woche in die Fresse hauen, nächste Woche nicht erholt sind.
Ja.
Gab's da nicht, sondern wenn du den Schmerz hast, dann hast du, kannst du da besser aushalten.
Ich
sag
auch nicht, dass ich direkt heimfahre, wenn ich mich mal scheiße fühle. Also ich habe auch schon viele Einheiten gemacht.
Gut, aber du fährst dann vielleicht nicht den krassen Intervall, sondern sagst, okay, heute cool, ist halt
drei Stundenläufe. Wie oft war ich irgendwo hier anderthalb Stunden weg und da habe ich gedacht, was? Jetzt noch mal anderthalb Stunden, aber ich muss da nochmal zurücklaufen und es hat sich echt nur scheiße angefühlt. Das gibt's auch und das gehört auch zum Ironman-Training dazu, weil du machst immer mal wieder in totalem Vorermüdungszustand, machst du eine Trainingseinheit.
Brauchst einen Kopf.
Porsche für den Kopf, ja, das ist so,
also beim Sackmann im immer Rennen, Kopf, oder?
Ja, weil klar.
Ironman habe ich noch nicht gemacht, aber jeder erzählt
immer,
dir.
Bei mir ist immer ab Kilometer 28 beim Laufen bis ungefähr Kilometer 32 fühle ich mich beschissen. Und da ist natürlich so, die sind dann immer schlimm, das ist echt so. Also bei mir ist das so. Aber klar, das muss alles trainieren, aber dann, das, was ich vorher meinte, gibt halt Tage, da merke ich, das heute, das wäre einfach total kontraproduktiv. Und
aber
das dann zu lassen, ja, und da bin ich, und da geht, dann, das ist nicht mehr nur aber vom Kopf, weil vom Kopf will ich immer. Aber da merke, sagt der Körper, heute weh, du machst mit mir irgendwas.
Aber
du
musst bereuen. Manche kriegen nie ein Körpergefühl oder kriegen es nie so gut in den Griff.
Und da finde ich halt auch diese ganzen, deshalb bin ich echt skeptisch mit Wattmess und Zwift und Vergleichen, Strava. Ich glaube, dass das alles dazu beiträgt, dass dieses Körpergefühl nimmer so gut entwickelt ist. Ja, weil die Leute irgendwelchen Wattwerten hinterherrennen oder sie haben irgendeinen Leistungstest gemacht, ja, den haben sie im ausgeruhten Zustand gemacht, gut drauf und auf einmal ist man vorermüdet und dann ist das alles nicht so gut und dann muss man das aber trotzdem durchziehen und da bin ich ein bisschen, das betrachte ich ein bisschen skeptisch, ja.
Ich habe mich immer du hast ja auch gesagt, beim Triathlon-Verein bist du richtig eingestiegen, auch sozusagen strukturell. Ich hatte das auch im Verein, ich war immer entweder Fahrersprecher im Team oder aber dann auch Abteilungsleiter und so weiter. Ich habe immer irgendwas drüber rausgemacht, war aber natürlich bei den Radrennen dann immer in ich war Fahrer und hatte irgendeine Rolle noch. Und meine besten Zeiten, Trainingseinheiten hatte ich immer im Trainingslager, weil da war ich einfach nur Radfahren. Da war nicht... Ich bin aber mitverantwortlich und hin und her und strukturiere noch das mit, sondern da war ich einfach am Radfahren.
Ja.
Man kann es ja dann tendenziell immer beobachten. Das finde ich eigentlich das Schöne, dass es ja so ein paar Regeln dann auch wieder gibt mit erhöhter Puls über mehrere Tage und so weiter, die man lesen kann, die dir das Whoop noch genauer sagt. Aber im Zweifel gibt es so wie Bauernregeln manchmal, sage ich, wo man sagt, boah, es lassen sich schon auch noch so an einfachen Sachen Dinge ablesen.
Total.
Das ist schon ganz spannend, aber ich habe eine Frage vorher nicht gestellt, weil du gesagt hast, du bist hergezogen. Von wo bist du hergezogen?
Von Stuttgart.
Von Stuttgart.
Nicht weit weg.
Nee, aber und nach Stuttgart, also bist du schon immer Stuttgarterin?
Ganz ursprünglich komme ich aus Backnang.
Aus Backnang.
Ja.
Gut, alles Region.
Aber ich war zwischendrin mal weiter. Ich habe es auch mal zum Studium war ich dann mal weiter weg. Ich bin nach dem Studium wieder in die Region gekommen.
Und wo warst du zum Studieren?
In Münster, Lille in Frankreich und Brügge in Belgien.
Ich bin nie aus Stuttgart rausgekommen, obwohl ich der Einzige war, der gesagt hat, mach sein Zivi in Australien. Aber ich wurde nicht eingezogen. Dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, ich bettel jetzt auch nicht drum.
Okay.
Aber ich durfte so ganz gut auf der Welt rumkommen. Von dem her ist das auch okay. Und inzwischen hier mit Firma und so lässt sich es gar nicht mehr so einfach umsetzen. Theoretisch könnte ich auch nach Amerika, passseitig und so weiter. Genau, also die Frage erübt sich so ein bisschen, wir haben immer, ich habe immer so ein paar Triggerfragen dabei, wir haben auch ein paar abgearbeitet mit deiner Funktion und so weiter. Was ich bei anderen Folgen ja auch immer sage, ist so, mein Meditationsmoment ist auf dem Rad, wenn mich Leute fragen, ob ich meditiere. Wenn ich 2 Stunden Rad fahre, ordnet sich bei mir immer ganz viel. Würde ich dir jetzt unterstellen, dass es wahrscheinlich eine ähnliche Welt ist, ja, wo auch viele sagen, naja, aber da musst du ja auf den Verkehr achten, du strengst dich an, das kann auch nicht entspannen, irgendwie schon.
Ja, bei mir ist ja noch das Laufen. Weißt, da Laufen. Und da ist
genau,
weniger das, Verkehr und so. Genau. Also ich kann es nach wie vor empfehlen, Elmar, probier es nochmal.
Das Schlimme ist ja, ich werde ja manchmal für so Fotos beim Laufen, weil der Stil anscheinend okay ist, aber ich habe noch keine Liebe gefunden dazu. Das haben jetzt schon ein paar probiert. Aber würdest du sagen, jetzt, weil wir schon viel Trainingslehre, ein bisschen Nerd-Talk ja auch, Beruf, Ambition, ja irgendwie leistungsorientiert, Geschäftsführung macht man ja auch nicht einfach so, weil man sagt, ich will eine ruhige Kugel schieben. Ich habe bei dir so eine gewisse Neugier, die ich dahin treibe, nicht unbedingt, ich will Karriere machen im Sinne von, ich muss Geschäftsführerin werden, um sozusagen eine Position zu haben. Aber gibt es irgendein Ereignis in der Jugend, Elternteil, Lehrer, die dich geprägt haben oder irgendwas gesagt haben, wo du sagst, hast damals gar nicht dran geglaubt, finde ich dich aber heute wieder? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da könntest du eine Verbindung herstellen oder hat sich das alles so ergeben?
Vielleicht, oje, Psychologen werden da, ich hoffe, dass keine Psychologen zuhören, die werden jetzt sagen, oje.
Na, komm mal
aber
bitte.
Ich glaube, also so ein bisschen dieses, ja, schon ein bisschen Kämpferische, das habe ich ja schon in mir. Ja, das ist so Leistungssport, wettbewerbsorientiert und ja, auch bei der BWCon, was war eine Challenge da am Anfang, das neu zu starten und kriegen wir das auf die Reihe? Ja, das auch da und klar, jetzt will ich da noch Trainerin werden im Triathlon-Verein. Also dieses schon kämpfen und weitermachen, das ist schon immer da. Und vielleicht, wenn du mich als Psychologe, jetzt wenn wir ein psychologisches Gespräch führen, nach einem Ereignis in der Kindheit, denke ich, was bei mir schon war, also meine Eltern, die haben sich scheiden lassen, als ich 13 war oder getrennt. Und ich weiß nicht warum, aber es war natürlich eine schwierige Zeit, ja, aber ich habe da auch so ein bisschen eine Challenge draus gemacht, weil ich habe gesagt, oh Mensch, die anderen Kinder, deren Eltern sich scheiden lassen haben, die sind schlechter in der Schule geworden und ich war relativ gut in der Schule und irgendwie, und dann sind die sind so ein bisschen immer abgedriftet, hatte ich das Gefühl, die Kinder. Und dann habe ich gesagt, ich mache mir jetzt eine Challenge draus und ich werde nicht schlechter in der Schule werden und ich werde mal gucken, kriege ich das hin, dass keiner das mitkriegt, dass bei mir daheim das jetzt gerade nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Und das habe ich hingekriegt, sogar so, dass irgendwie eine Lehrerin zu meiner Mutter dann im Elternsprechtag irgendwann mal meinte, was? Die Eltern sind geschieden, normalerweise kriege ich sowas immer mit. Ja. Und da habe ich das gar nicht mitbekommen. Und das ist für mich schon so ein bisschen so ein Moment, wo das so anfing. Hey, so aus einer schwierigen Situation heraus eine Challenge draus zu machen. Ja, ja, und das sieht man vielleicht jetzt in dem einen oder anderen wieder. Und jetzt könnte uns ein Psychologe da bestimmt eine große Analyse dazu machen, was das jetzt alles wirklich bedeutet. Aber ja,
das ist, glaube ich,
die Antwort auf deine Frage.
Ja, nee, ist ja spannend.
Gibt's vielleicht schon ein bisschen. Ja.
Ich bin ja ohne Papa aufgewachsen, aber ich kannte ihn einfach nicht. Also mein älterer Bruder, 6 Jahre älter, der hat einen Eindruck. Mit 13 hat man einen Eindruck. Ich habe in Anführungszeichen einen Vorteil, dass ich es nur mit Mama kenne. Mhm. Und hatte aber auch zum Beispiel einen Lehrer nach dem Abi, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in anderen Folgen erzählt, der gemeint hat, so, weil ich Waldorfschule am Schluss, großer Saal, Firmenferien, ich gesagt habe, hey, achtet nicht so arg aufs Lernen. Die Gemeinschaft von der 1. bis zur 13. Klasse zusammen zu sein, ist was Besonderes. So, weil ich auch Freunde auf der Startschule hatte und das mit Nick jetzt zum Beispiel, einem guten Freund, oder einem meiner besten Freunde, gehe ich seit dem Kindergarten, seit dem Waldorf-Kindergarten. Wohne in Tübingen, wir haben immer noch Kontakt und so weiter. Und wir kennen uns einfach schon immer. Und das hat man ganz oft so, die Grundschulzeit kennt keiner mehr. Vielleicht noch welche aus dem Studium, aus der Schule, ganz selten. Da gibt es einfach schon noch Verbindungen. Und das war so, was ich rüberbringen wollte, nicht gesagt habe in dem Moment. Dann musste ich eine Konferenz natürlich. Und dann hieß, Sie werden mal später unterrichten, vor Leuten stehen, überlegen sich ganz genau, was Sie sagen. Ein Lehrer, den ich auch nicht brauchen konnte, weil ich sagte, genau, ich werde unterrichten, inzwischen unterrichte ich. Also von dem her so, es gibt dann schon so, wo ich dachte, okay, krass, was der gesehen hat, oder vielleicht war es ein Zufall, weil meine Mutter würde ja auch immer erzählen, hat er immer, der hat früher schon kleine Bilder, große Bilder gemalt und an der Straße versucht zu verkaufen für 1 Euro ja. oder für 1,50 Euro die großen. So, da war das Kaufmensch schon da. Weiß nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, habe ja auch mal ganz gut Klarinette gespielt in der Jugend, wenn ich jetzt Musiker geworden wäre, ob sie das dann immer noch so erzählen würde. Sie ja, findet halt Marker. Ja. Ja. Aber ich finde es immer ganz spannend so, weil man könnte natürlich jetzt auch sagen, irgendwie, ich habe halt, seit ich 12 war, nebenher gejobbt und mein Zeug selber gemacht. So, da war immer der Drang da. Irgendwie auch, wenn ich Fernsehen gucken wollte, habe ich einen Rasen gemäht. So, ich habe es mir immer erarbeitet, so ein Stück weit. Also die Sachen finde ich schon auch ein Stück weit. Aber deshalb ist manchmal ganz spannend. Manche haben da gar keinen Moment oder sagen dann auch das und das. Oder der erste Trainer in der Jugend. Hast du da davor schon mal, also nicht professionell Sport, jetzt hast du gesagt Triathlon, hast du in der Jugend irgendwie Volleyball gespielt? Was da,
ja. Ich habe Tennis habe ich gespielt, ja. Tennis, war ein bisschen im DLRG, so ein bisschen was man halt so macht, ach, okay. So verschiedene Sportvereine, aber schon immer Sport, aber jetzt nie so wie
richtig
ich das jetzt
ambitioniert.
Nicht so ambitioniert, wie ich es jetzt im aber Alter
war. Sage ich ja, ich war da würde ich sagen, war ich nicht so talentiert in der Jugend oder war es noch nicht so da, hätte ich gerne ein bisschen mehr Struktur, einmal um zu wissen, wie weit hätte es denn gehen können.
Ja, klar.
Aber
so hat jeder so Gedanken. Ich denke halt so, boah, wenn ich früher in Wagnern gab es ja auch schon einen Triathlon-Verein. Ja. Wenn ich in den Tennisverein gegangen wäre, weil ich glaube, Triathlon liegt mir mehr, sondern in den Triathlon-Verein und ich hätte früh mit Schwimmen angefangen und so weiter, würde mich auch interessieren, ja, was hätte ich dann hingekriegt. Aber andererseits sehe ich halt auch bei vielen, die es in der Jugend anfangen, das sind oft die dann irgendwann aufhören.
Erste Freundin, war zumindest bei uns Radfahren immer das Thema, Freundin.
Studium etc. Und
oder dann doch mal das Leben mit Partys verschmeckt, weil das war ja schon, also da könnte ich schon nicken, mein Kindergartenfreund fragen, der fand mich zwischendurch mal nicht ganz so geil, weil ich halt immer am Wochenende, entweder war ich kurz dabei und bin ich früher gegangen oder ich war halt nicht dabei so,
ja.
Wo halt die Partyzeit war. Inzwischen hat er auch 2 Fahrräder und so. Also.
Ja.
Aber da war es halt doof, weil ich nicht dabei war. Ist ja auch irgendwie cool, dass es doof war, dass ich nicht dabei war. Aber du hast ja halt schon weggespart. Und wenn du dann, mich triggert das gar nicht. Also ich bin dann nicht, wie sagt man, ich bin da fein mit. Manche sagen ja auch so, hat nicht geklappt und ich habe meine halbe Jugend weggeworfen. So was hätte ich alles erleben müssen. Und da witzig auch mit Timo Hildebrand, ja auch eine Folge gehabt, der im Endeffekt sagt er auch, das haben wir in der Folge, glaube ich, nicht großartig besprochen, da waren wir eher beim Jonas Deichmann, da ist ja auch einfach der Kopf, der sagt immer 2 Monate, der kann schon Ironman machen, hat eine andere Aussage getroffen wie du vorhin.
Ich sag nicht, dass du es machen kannst.
Genau, machen kannst. Genau.
Die Frage ist, wie sinnvoll es ist.
Ja, genau. Und der sagt immer, er hat ganz viele krassere Talente gesehen in der Jugend. Aber das ist dann halt auch in dem Bereich, wo du sagst, okay, du bist bei einem VfB, im Nachwuchsleistungszentrum ist setzt der Trainer in dem Moment auf mich.
Mhm.
In der Mannschaftssportart. Ein Stück weit kann ich nicht sagen, ich mache jetzt halt ein gutes Ergebnis, dann kommt dann mir nicht vorbei, sondern wenn er dich als Torhüter zum Beispiel nicht aufstellt, stell dich nicht auf.
Ja.
Bleibst
ja.
verletzungsfrei, weil aus diesen Nachwuchsleistungszentren U19 2% schaffen es zu den Profis und Profi als dritte Liga. Also heißt nicht international riesig spielen. Aber ja, also das ist, mich triggert das gar nicht. Wenn wir jetzt hier so sitzen, wenn du sagen würde, du bist in Lunchtime und wärst jetzt, du wechselst einmal die Perspektive, springst in mich hinein und könntest dir selber eine Frage stellen. Welche Frage wäre das? Also was würde dich interessieren, wenn du jetzt Lunchtime...
Das ist ziemlich gemein, diese Frage am Ende zu stellen. Weil du hast mir jetzt echt schon...
Du weißt ja noch gar nicht, ob wir am Ende sind.
Ach so, hey, ich gehe mal davon aus, weil die Armen hören. Und am Anfang, okay, aber jetzt am Ende.
Ja, vielleicht haben wir sie ja auch schon tangiert. Muss auch nicht beantworten, du kannst sie auch noch eine Weile liegen lassen.
Lass mir die Frage mal liegen und das wird sie genau.
Wir haben sie auch schon ein, 2 Mal nicht
mehr aufgegriffen. Elmar, red noch ein bisschen und währenddessen überlege ich.
Mach du mal noch deinen Podcast. Genau, die nächste würde anschließen, die lassen wir aber weg. Aber jetzt machen wir einfach mal so, das sind wirklich tatsächlich so ein bisschen die letzten Fragen. Es gibt ja eine neue Mechanik in dem Podcast, sonst ist es ja tatsächlich aus einem persönlichen Bezug, wo ich sage, die Personen begleiten mich im Netzwerk schon, da hatte ich coole Lunch-Termine, die interessieren mich, das nehme ich einfach mit, da setzen wir uns mal zusammen. Ich hoffe, es war jetzt nicht ganz wie ein Lunch, aber jetzt auch nicht so viel schlimmer, weil Mikrofone an waren. Und diesmal dürfen sozusagen auch Zuhörer mir Vorschläge schicken, aber vor allem die Gäste auch vorschlagen, wen sie denn gern als Gast mal bei mir in Lunchtime hören wollen würden. da kann ich zwar nicht sagen, wir haben uns kennengelernt, aber eine neue Weiterentwicklung.
Also von Gästen, die ich ja gern hören würde, also zum Beispiel, hast du Markus Kleber schon mal bei Lunchtime dabei gehabt?
Nö.
Fände ich total spannend, ja, das, weil der ja auch aus diesem...
Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil da kann ich sogar die Frage stellen, woher wir uns kennen.
Genau.
Weil wir kennen uns.
Da werdet ihr euch beide auf jeden Fall erinnern. Fände ich total spannend, weil der ja auch in diesem Sportumfeld agiert und BWCon Regionalboard aktiv ist. Also das wäre jetzt so spontan direkt eine Person, die mir da einfällt.
Nehmen wir.
Mit freundlichen Grüßen.
Ja, genau, mit freundlichen Grüßen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal in der ersten Staffel angefragt hatte. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal zitiert und da hat er mir gesagt, ich habe ihn falsch zitiert. Von dem her
kann
er das dann auch richtig stellen. Ich hoffe, ich kriege das Grundzitat noch zusammen. Ich weiß nämlich nicht mehr, in welcher Folge ich es gebracht habe. Aber es ist mal ein schaffbarer Gegner, in Anführungszeichen, wenn man es Gegner nennen darf, in Anführungszeichen. Weil mir schon Jan Ulrich genannt wurde, Jonas Deichmann, Mayan, ein Rapper, der auch aus Schondorf kommt, ist so alles Personen, wo ich jetzt keinen direkten Draht, komme ich an Ulrich wahrscheinlich noch am besten ran, an Jonas wahrscheinlich auch über den Timo. Aber ja, also ich probiere natürlich alles möglich zu machen. Markus, könnte ich jetzt, nehme ich mal den Mund voll und sage, das ist auf jeden Fall möglich. Gibt es einen aktuellen Lieblingssong? Also entweder im Alltag oder wo du sagst, kann man ja bei so sportambitionierten Menschen fragen, der dir das Training versüßt, falls du da überhaupt mit Musik unterwegs bist.
Nee, Musik ist echt nicht... Musik ist nicht mein... Also ich höre Musik, ja, und irgendwie, da läuft Radio im Hintergrund und dann habe ich irgendein Lied, das ich gerade cool finde. Aber ich finde es gerade cool. Nee, ich könnte nicht mal den Titel...
Kannst du nicht mal summen?
Ich könnte dir nicht mal den Titel nennen. Ja, wenn ich es wieder im Radio höre und sage, das ist das Lied, das finde ich gerade irgendwie cool. Okay. Aber ich könnte dir... Sorry, ich muss dich enttäuschen. Ich könnte nicht mal einen Titel nennen.
Gibt's mal kein Lieblingssong.
Und ich höre auch während dem Training, also gut, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen Krafttraining zu Hause mache, da höre ich dann mal nebenher Musik. Aber sonst im Training, nee, gar nicht.
Also ich habe früher bei den ersten Zeitfahren, habe ich immer harten Rock gehört.
Okay.
Also kein Funk im Ohr, sondern einfach, weiß gar nicht, ob ich es cool fand oder einfach nur wollte, dass es wieder aufhört. Das ist ja immer eine Mischung beim Zeitfahren. Macht Spaß, aber es ist ja immer ein Kampf gegen sich selber. Klar, jetzt war ich musikalisch von dem her. Ich kann zum Beispiel am besten Konzepte schreiben bei Jazz oder Klassik oder auch lernen, witzigerweise.
Okay.
Auch so eine Beobachtung. Ich muss ja im Studium erstmal lernen, weil ich als Waldorfschüler habe das lang ausgeblendet und mich so durchgemogelt. Die Berufsschule ging auch einigermaßen bei der kaufmännischen. Im Studium war dann erstmal so, okay, wie bringe ich mir das ganze Zeug jetzt ins Hirn eigentlich? Und Jazz und Klassik float ganz gut. Genau, aber Buchempfehlung, da kannst du mich jetzt dann doch nicht enttäuschen, hoffe ich. Gibt es eine Buchempfehlung?
Eine Buchempfehlung?
Es können auch mehrere Bücher sein, aber...
Ich zeige sie nachher, steht da hinten, ist die Triathlon-Bibel.
Ist die Triathlon-Bibel.
Damit du endlich auch zum Triathlon kommst. Gebe ich dir nachher sogar mit, weil eigentlich kenne ich die auswendig. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, frage ich dich ab.
Okay, die Triathlon-Bibel. Ich weiß nicht, wie viele Hörer die lesen werden, aber man darf Empfehlungen machen.
Also alle nehmen jetzt echt mal für die Hörer, die sagen, sie haben, und davon gibt es ja einige, die auch immer sagen, ich habe mal Bock, so einen Triathlon zu machen, hat man vorher schon davon, schwimmen und so weiter und so fort. Die Triathlon-Bibel, da hast du wirklich mal alles, es hört sich total absurd an und dass die so heißt, ist total witzig. Aber da stehen die ganzen Grundsätze vom Training drin, welche Trainingsformen gibt's, da steht was zu Technik, Schwimmrad, Fahren, Laufen drin, Beispieltrainingspläne. Also kann man einsteigen damit auch mal ohne Trainer. Wenn man oft das, was ich ja gern mache, im Verein und so, und es gibt ja diejenigen, die sagen, hier, Verein ist doof, ja, dann Triathlon-Bibel.
Ich muss ja mal aufpassen, was ich erzähle in dem Podcast, aber ich habe ja schon mal eine Grundwette gehabt und hätte den Triathlon machen sollen, das habe ich bisher vermieden.
Ja, das erzähle ich immer wieder.
Und ich habe schon auch mal ein Schwimmtraining mit einer Schwimmerin angefangen und vom Kumpel, die kleine Schwester, hat früher leistungsmäßig geschwommen. Dann guckt gesagt, mit dem Bein schwimmst du allein den Beinschlag. Mach mir gar keine Sorgen. Ich habe nur keine Grundspannung im Rücken, das heißt, meine Beine gehen einfach unter im ersten Schritt mal. Also von dem her, von allein schwimmen kann ich nicht. Verschluck mich auch immer ganz gern, weil ich den Atem nicht raus habe. Ich musste ja auch beim Sporteingangstest in Tübingen Auch schwimmen, das habe ich überlebt. Ich weiß noch nicht genau wie, weil ich da eigentlich relativ sicher war, dass ich durchfalle. Es sind 16 Prüfungen, 15 habe ich bestanden, Kugelstoßen nicht. Da bin ich durchgefallen. Dann habe ich aber dual studiert. Von dem her soll alles immer so sein, ein Stück weit. Aber da musste ich auch schwimmen. Das sah sicher nicht nach Schwimmen aus, was ich da gemacht habe.
Jetzt ist vielleicht noch die Frage, was ich mir von dir wünsche. Und dann habe ich den Wunsch, dass einmal zu uns ins Schwimmtraining kommst und ich das mal anschauen darf.
Die gibt es eigentlich Glück nicht.
Die hast du schnell gestrichen, oder?
Nein, die steht da wirklich nicht drauf. Nein, ich bin ja immer, ich bin ja manchmal ein Großmaul. Und auf Hawaii habe ich tatsächlich zum Christoph damals gesagt, wenn du morgen nicht starten kannst, dann starte ich. Dann nehme ich den Platz. Das wäre sogar irgendwie möglich gewesen, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt Blödsinn erzähle, aber weiß gar nicht, kommt mir komisch vor, aber ich habe gesagt, oder wir hätten es getürkt, irgendwas haben wir uns ausgedacht.
Ich glaube,
wir hätten es getürkt, ich weiß zwar noch nicht, wie wir das hingekriegt hätten, also. Grundverschiedene Typen, aber sei es drum. Hab mir das dann aber irgendwann auch mal durch den Kopf gehen lassen, Salzwasser. Ich war einmal mit so einem Bodyboard am Strand und da war so, ja, die Wellen sind heute klein, die waren trotzdem so 1,5 bis 2 Meter hoch. Also ist schon nochmal eine andere Nummer. Und dann Salzwasser schwimmen, auch Hawaii, nicht schwimmen können. Das wäre auf jeden Fall eine Katastrophe gewesen, weil du hast ja so eine Karenz, wo du aus dem Wasser kommen musst, glaube 2,20 oder so. Dann darfst du nicht mehr aufs Fahrrad. Wird ja auch irgendwann die Marathonstrecke zugemacht und so. Aber das ist sozusagen, das musst du bringen, dann darfst du eigentlich schon lang brauchen. So, ich glaube, dann irgendwann ist die Finishline halt zu, wo dann aber auch die Profis, die gewonnen haben, ja die letzten, die da ankommen, abfeiern, ja. Was auch irgendwie cool. Das sind Amis, muss man dann sagen, man kann ja auch immer viel kritisch über Amerika erzählen, aber was Sport angeht, sind die ja immer, auch wenn du sozusagen schlechter Sportler bist, aber einfach Sport machst, sind die ja vollkommen enthusiastisch und feuern dich an. Und in Spirit hast du da zum Beispiel auch, also da wird jeder supportet, der sich dann, also da wird... Das ist ja in Deutschland immer so, wenn du nicht erst oder in den ersten drei bist, bist du nicht so. Manchmal ist ja dann schon so, hey, es war eine Weltmeisterschaft, da ist man Fünfter geworden. So ganz dumm ist das auch nicht. Zählt ja erstmal nichts. Da wirst du ja einfach abgefeiert. Das ist schon, das muss man ihnen lassen, das können die Amis schon ganz gut. Du bist einfach Hero, wenn du irgendwie dir dein sportliches Ziel vornimmst.
Wobei, das ist ja in Rot genauso.
Ja, genau, aber also ich würde sagen, in Amerika in der Breite erlebbar, in Rot war ich bis jetzt auf der Messe und habe ausgestellt.
Hast du schon zugeguckt?
Ich war zumindest nicht an den markanten Punkten, weil ich arbeiten musste.
Ach so, musstest du arbeiten, okay.
So, ich war schon an vielen Triathlon-Stellen so gesehen. Hatte auch schon cool. mit vielen Liga, also Richard Murray war ja auch Olympische, ist aber auch in der Liga, also Bundesliga in Deutschland gestartet, Südafrikaner. Auch an unseren Lenkern interessiert, über die Triathlon-Lenker-Geschichte hatte ich eben viele Kontakte.
Also ein bisschen Faszination von Triathlon hast schon.
Für allen Sport, würde ich sagen. Also das muss man ja tatsächlich sagen. Ja. Daheim läuft ja, je nachdem, was für eine, wenn gerade Formel 1 losgeht, Radrennen ist, Wintersport, dürfte dann schon einigermaßen vorbei sein, Handball. Es kann schon sein, dass irgendwie Fernseher mit Pick-in-Pick, Programmpunkt 2, ein iPad und ein Laptop dasteht und überall laufen irgendwelche, klar, auf beruflich ein Stück weit, weil ich gucke, wie Sport produziert wird von den TV-Signalen. Also kann ich es immer auf Beruf schieben ein Stück weit, aber einfach Sport an sich interessiert mich. Ich glaube, bei Schach würde ich auch ein bisschen unruhig werden, auch weil ich es nicht check, aber an für sich, egal welcher Sport, ziehe ich mir auf jeden Fall gern rein. Und es ist ja auch ganz oft, auch als Radsportler wird man mit dieser Doping-Thematik oder wird eigentlich nicht mehr so viel, aber früher wurde man viel mit der Doping-Thematik durch die Gegend getrieben. Ich habe da mal einen Bogenschützen begleitet und die Liste sieht ja auch nochmal ganz anders aus. Also es gibt ja die offizielle Liste, sagen Kölner-Liste, was man darf und was man nicht darf, aber natürlich bei einem Bogenschützen ist ein Downer mehr Doping wie bei einem Radfahrer, ganz klar, weil wenn der aufgeregt ist und sich runterbringen muss. Ja. Auch bei Pferdedoping zum Beispiel ist ja auch, wenn die auffliegen, ist meistens irgendein Downer gewesen, um die Tiere ruhig zu kriegen. Gibt ja dann schon nochmal ganz andere Aspekte, auch je nachdem, in welcher Sportart man sich bewegt. Oder sein Bogen dürfte man hochheben, der wiegt halt 8,5 Kilo. So, ich kann den nicht mal aus einem ausgestreckten Arm hochhalten. Sagt er, klar, aber das Gewicht, wenn du es halten kannst, bringt dir halt ins ganze Gesamtsystem Ruhe. Was irgendwie Sinn macht. Und auch wenn man Mannschaftssportarten anguckt und Individualsportarten, also weißt du, wenn man Handballmannschaften anguckt, wie wenig die auf die Ernährung achten und manchmal denkst du so, Jungs, wie viel ihr da rausholen könntet zum Teil. Juckt die nicht oder sie machen es dann so pauschal. Ich glaube, Liverpool macht es sehr, sehr ausgiebig inzwischen. Sind dann immer so Winner von großen Mannschaften, aber an für sich kann das ja auch jeder für sich gucken, was die Ernährung mit einem anstellt. Auch auch mit dem Timo gehabt, oder Patrick Lange ist ja auch vegan und Weltmeister geworden, heißt ja jetzt aber nicht, dass jeder Veganer Weltmeister wird oder jeder Weltmeister Veganer sein muss. Ja. Aber überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, macht es einen Unterschied, macht es keinen Unterschied. Es gibt ja dann auch wieder Gründe, warum rotes Fleisch gut sein soll, etc. Das ist ja dann auch eine Philosophie-Lifestyle-Geschichte. Aber deshalb, also tendenziell habe ich nichts gegen Triathlon.
Gut,
mich interessiert jeder Sport. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich mit dem Kopf aus dem Wasser, Brust schwimmt, irgendwie ankomme, in der Karenz bleibe und dann einigermaßen gut Radfahren kann.
Aber grauen kannst du schon, oder? So ein bisschen,
ja,
so
die halt Grundbewegung. Aber halt sauber am Körper runterziehen.
Ich will es einmal sehen, und du hast es so oft davon erzählt. Einmal.
Elmar
zum Essen.
Einmal und dann einen YouTube-Hit draus machen. Weil endlich haben wir ein negatives Beispiel. So, jetzt habe ich lang genug geredet, um deine Frage nochmal aufzugreifen. Gibt es eine Frage, wenn du jetzt sagst, es wird jemand zuhören, die Alex Rudel in Triathlon und Geschäftskontext, dann nicht, müsste die gestellt werden.
Ja, vielleicht, weil wir ja viel drüber geredet haben, ich fand das dieses Talenträume, da hatten wir relativ ähnliche Auffassungen. Ja, da hast du ja nochmal so ein bisschen ergänzt, wobei ich da voll bei dir bin, was du erzählt hast, Talent kann auch behindern. Und wir haben viel über dieses Lernen und Weiterentwickeln gesprochen. Und vielleicht würde ich mich so am Ende fragen, was ich denn gerne noch lernen würde oder wo ich mich denn jetzt noch weiterentwickeln würde, weil wir ja auch gesagt haben, es war auch eine Frage von dir. Ja, jetzt sagst du selber, du hast jetzt so viel trainiert und so und bist Geschäftsführerin. Kann man ja sagen, jetzt hast dein Talentraum schon gut ausgereizt. Und
deinem Trainer, hast du schon angeteasert.
Ja, wo möchtest du dich denn noch weiterentwickeln?
Finde ich eine gute Frage.
Würde ich mich vielleicht fragen.
Wie würde ich antworten?
Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, weil ich habe über die Frage nachgedacht.
Wir können ja auch einen Cliffhanger lassen für die nächste Folge. Also die wird schon lang, würde ich sagen. Es wird eine längere Folge in dem Fall. Gibt ja auch so 45 Minuten, aber so wie es läuft.
Okay.
Ob alle bis zum Schluss zuhören, wissen wir noch nicht.
Ja, stimmt, stimmt.
Das müssen die selber entscheiden. Weil zwischendurch ist es ein bisschen nerdig, aber das ist halt so. Hat ja auch schon den Exhauser da.
Stimmt.
Das ist ja auch sehr nerdig. Okay, das lassen wir mal offen. Was die Ziele der Alex Ruhl sind. Oder wir schreiben die Leute auf LinkedIn und fragen, was sind die jetzt?
Was glaubt ihr denn? Ja.
Buchempfehlung, Triathlon-Bibel, Lieblingssongs gibt keine, außer Radio. Dann sag doch wenigstens den Radiosender, den du gern hörst. Wir dürfen ja Werbung machen, wie wir wollen. Also,
wenn mein Freund mithört, dann SWR1. Und ansonsten schalte ich immer, wenn ich jetzt heute noch trainieren gehe, trinke ich vorher noch einen Espresso, um mich ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Und dann werde ich eher irgendwie hier so durchschalten, SWR3,
was
das
halt
Ding,
okay.
Was gerade irgendwie so,
der SWR kommt
was weg. Mir gerade so ein bisschen Power gibt.
Sehr gut.
Und wenn das dann danach, wenn nachher das Ding da irgendwie da drauf ist und mein Freund macht das an, was hörst du von Käster?
Sehr gut. Aber alles irgendwie rechtlich in dem Punkt, so gesehen. Genau, jetzt hätte ich nochmal ein spannendes Thema, das lassen wir wirklich fürs nächste Mal, Rituale, weil du sagst, Espresso trinken und so weiter.
Ah, da hätte ich auch viel, ja.
Routinen bin ich tatsächlich ein Beispiel. Zu Bettgehzeit, das stimmt, da hatten wir auch schon eine
Routine. Wir hatten schon ein bisschen über Routine.
Genau, aber nicht so benannt. Aber das
es kam
Sam
vs.
Wild, eine YouTube-Serie, wen es interessiert, da in der ersten Staffel von der Idee her mit GoPros gedreht, 7 Leute ausgesetzt hin und her. Fand ich die spannendste Beobachtung, ob man jetzt die Serie gut findet. Ich fand die am besten durchkommen, sind die Routinen entwickeln. Relativ schnell. Also sagen, sie stehen auf, besorgen erstmal Feuerholz oder Essen und gucken dann, was der Tag bringt.
Mhm.
Also ganz oft, dass man in Routinen fällt, ist auch tatsächlich ein Thema, mit dem ich mein Team ganz gerne nerve. Dass manche Sachen und Routinen machst du dann irgendwann. Und wenn du Jonas Deichmann bei seinen Vorträgen zuhörst, ist auch ganz oft das Thema so ein bisschen, wie nennt das du? Du shit first oder so, ist ein Routinenthema. Und Routinen, wenn du sie mal hast, laufen halt nebenher.
Voll.
So über den Espresso denkst du nicht nach. Aber das wäre jetzt ein zu großes Feld.
Ja, ja.
Können aber Winner sein, meinetwegen. Meinetwegen, sondern meiner Meinung nach. genau, so, jetzt haben wir auf der Aufnahme, ich sehe nur 1:05, wir haben da vorher schon mal kurz das Gerät ausging.
Ja.
Das hört man im Schnitt hoffentlich nachher nicht. Wenn, seid ihr da schon drüber weg. In dem Fall Schauen wir mal, ob wir eine zweite Folge machen werden. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke für deinen Besuch
und
fürs Gespräch.
Genau, ich würde sagen.
Wir könnten noch eine Weile reden, oder?
Genau, das auf jeden Fall. Aber wir sind raus und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.